Nee, lass einfach.
Was?
Einfach? Ja, nur hin und her, Ding Dong.
Toll. Chaos Radio 94, wir wollen eben die Musik hören, dann melden wir uns wieder.
Genau. Du bist 94 gekommen und wir haben auch noch die Zeit und den Raum anzusagen, ja, worum es geht. Es geht nämlich heute um, darf ich?
Telefon, bitte.
Ja, es geht um Computer, Telefonie bzw. generell Telefonie und Computer, also die Themen, wo Computer und Telefonie zusammenkommen. Das ist im eigentlichen Sinne nichts Neues, sondern das gibt es schon eine ganze Weile, aber es ist eben derzeit dann doch endlich mal ein heißes Thema, auch wenn man schon vor 10 Jahren geglaubt hat, das wäre schon ein heißes Thema. Aber jetzt nähern wir uns dem auch langsam. Darüber wollen wir heute was erzählen.
Yeah.
Chaos Radio 94, Telefonieren mit Computern, unser Thema heute im Blue Moon auf Fritz, im Studio der Harald, Abend.
Guten Abend, ja.
Abend, ja. Der Lars.
Guten Abend.
Und der Tim.
Und der Tim, der ist auch dabei.
Guten Abend. Guten Abend. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollten wir ein bisschen feixen an dieser Stelle.
Ja.
Was las ich kürzlich in der Presse? Was ist denn da mit der Telekom wieder los?
Ja,
also jetzt abgesehen von den üblichen Sachen.
Ja, also es gab am Wochenende eine Pressemitteilung des Chaos Computer Club, gepaart mit einer Veröffentlichung in der Datenschleuder. Das ist unsere Hauszeitschrift, die mehr oder weniger regelmäßig erscheint. Und dort wurde im Prinzip dokumentiert, dass es ein gravierendes oder eigentlich eine ganze Reihe von gravierenden Sicherheitslöchern gibt in diesem T-Mark-Vertragssystem der Telekom, der T-Com. So genau zuordnen kann man das ja immer noch nicht. Das ist ein großes System, wo die Leute im Prinzip von zu Hause ihre eigenen Online-Accounts managen können, wo sie ihre Passwörter ändern können, wo sie ihre Webserver konfigurieren können, Online-Backups durchführen können. Es gibt da so zahlreiche Dienste, die man da eben einrichten kann. Und das Besondere daran ist, dass man das eben auch nicht nur alleine machen kann, sondern man kann das eben auch für seinen Kollegen machen, weil das Ding so offen ist, dass man im Prinzip an jeden Vertrag rankommt. Also.
Ja, also wenn ich zum Beispiel einfach jetzt mal die Vertragsdaten des Bundesnachrichtendienst oder der türkischen Botschaft in Berlin ändern will, dann kann ich das eben ganz leicht tun, weil die Telekom sich da gedacht hat, wir machen das besonders leicht und wir müssen das nicht sicher machen.
Also man kann es jetzt nicht mehr tun.
Der Bundesnachrichtendienst ist bei der Telekom? Ich würde eigentlich erwarten, dass sie irgendwas Eigenes haben.
Also man wundert sich, aber offensichtlich ist es so. Also das hat sogar die Tagesschau.de dann sogar sich selbst erklickt, als sie das irgendwie mal überprüfen wollten, was denn da sozusagen der CCC mal wieder alles so behauptet. Und es war auch für sie problemlos möglich, da mal eben Einblick zu erhalten. Mittlerweile geht es natürlich nicht mehr, weil die Telekom mittlerweile das gesamte System, dieses OBSOC, schöner Name, OBSOC-System. Das ist jetzt ein bisschen obgesockt.
Oh mei.
Und ja, insofern gibt es halt gerade mal keine Möglichkeit für die Kunden da irgendwas zu ändern.
Also die haben das nicht repariert, die haben es einfach ausgeschaltet.
Da konnte man auch nichts mehr anderes tun, als es auszuschalten. Und eigentlich können sie jetzt auch nichts mehr anderes tun, als es zu löschen und neu zu schreiben. Weil das war einfach so hanebüchen. Also üblicherweise, wenn es so Berichte von Sicherheitslöchern gibt, dann ist das irgendwas Ausgefuchstes, sowas wie ja, und der Verschlüsselungsalgorithmus hat unter einer bestimmten Race-Condition mit dieses und jenes passiert und wenn irgendwie das Wetter mindestens 23 Grad hat, bei der und der Luftfeuchtigkeit, dann kann man rein theoretisch und so. Das sind eigentlich so die typischen Sicherheitsprobleme, die man so findet bei Webseiten. Bloß hier war es einfach so, man geht so in seinen eigenen Vertrag, das kann jetzt auch echt jeder nachvollziehen, man hat dann so oben ja diese URL, die Adresse dieser Seite und klickt da so ein bisschen drin herum. Und der Dirk Heringhaus, der das herausgefunden hat, der hat dann halt einfach oben gesehen, dass in dieser URL unter anderem die Vertragsnummer drin stand, also seine Vertragsnummer, was ja zunächst einmal nichts Besonderes ist. Mhm. Und dann hat er einfach mal so aus Spaß die Nummer geändert und hat sich dann sehr gewundert, dass eben schwuppdiwupp irgendein anderer Vertrag da war. Also für den er ja sozusagen überhaupt gar keine Zugriffsrechte besteht. Also die ganze Sicherheit des Systems bestand einfach nur darin, dass sie keine direkten Links auf den Rest geboten haben. Aber man konnte sich halt diese Links einfach selber ausdenken und in zahlreichen Varianten. Jetzt ist es nicht so, dass er gleich das an die große Glocke gehängt hat, sondern hat sich ja irgendwie mit der Telekom dann auseinandergesetzt und denen irgendwie auch Mails geschrieben und gesagt, hier, ihr habt ein Sicherheitsloch. Ja,
vor allem, er hat das bereits seit dem 30.05.2003, also seit über einem Jahr getan.
Genau. Und da gab es dann auch so, vereinzelt gab es dann auch so Maßnahmen, die ergriffen wurden, womit sie dann eben das eine konkrete Sicherheitsloch dann wieder abgedichtet haben durch nicht weiter wichtige Maßnahmen. Bloß es waren dann halt immer noch so 100 andere offene Türen, weil einfach dieses Prinzip mit ich kann meine URL ändern und kann auf irgendwas zugreifen, das war so durchgehend durch das gesamte System möglich, dass es eben dann nach einiger weiterer Datenakrobatik gelungen ist, auch die Server selbst, auf denen das System läuft, vollständig den gesamten Inhalt aller angeschlossenen Festplatten auch über das Web runterzuziehen und so weiter und so weiter. Also wenn man sich das durchliest, rollen sich einem die Fußnägel, es ist so hanebüchen, man mag es einfach nicht glauben, aber es ist halt wahr. Und es ist einfach alles unten. So, jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Und zwar richtig.
Also, der T-Hack. Wir bräuchten eigentlich einen Tusch an dieser Stelle.
Können wir auch gleich sagen, es gibt eine Dokumentation dessen unter www.ccc.de, sind da alle Links zu finden. Der wesentliche ist www.ccc.de/T-Hack. Dort ist das ausführlich dokumentiert, einschließlich des gesamten Verkehrs, des Kommunikationsverkehrs zwischen dem Dirk und der Telekom. Das ist auch alles sehr lesenswert, dort zu sehen, wie wenig die denn ja auch einfach ernst genommen haben.
Was ich nicht verstehe, ist, also da sind dann sämtliche Vertragsdaten einsehbar, also ich kann deine Vertragsdaten sehen und so weiter und so fort.
Bundesnachrichtendienst.
Ja. Hey, mach, wissen Sie was? Wir gehen zur Deutschen Telekom, die machen das schon. Da arbeiten ja auch Leute, also glaube ich jetzt so nicht, da arbeiten Leute, die verstehen was davon, ne? So Sicherheits...
Ja, das würde man eigentlich glauben wollen, nicht? Weil ja. Die Telekom ist ja auch Mitglied in allen möglichen Initiativen für mehr Sicherheit im Netzwerk. Aber wenn man sich irgendwie also das anschaut, wie sie da rangegangen sind, dann ist das so, naja, so My First Web Application, was man so im PHP-Kurs dann irgendwie mal so als erstes hinhaut und dann guckt einem der Lehrer über die Schulter und sagt, naja, das funktioniert jetzt zwar ein bisschen, aber guck mal, du musst ja auch mal über Sicherheit irgendwie dir ein paar Gedanken machen. Dann sagt man so, aha, und am nächsten Tag hat man halt seine zweite Stunde. So, aber über diesen Punkt scheinen sie ganz offensichtlich nicht wirklich hinausgekommen zu sein. Das sind solche fahrlässigen Fehler, wie zum Beispiel, dass die Passwörter werden auch nicht verschlüsselt abgespeichert.
Ja, also üblicherweise ist es eben in der ganzen IT und das ist üblich, dass man Passwörter nie im Klartext speichert, sondern dass Passwörter immer nur mit irgendeinem sogenannten Hash abgelegt werden. Also da wird eine Prüfsumme über das Passwort abgelegt und aus dieser Prüfsumme kann ich das Passwort nicht wieder zurückrechnen, sondern ich kann nur mit der Prüfsumme und dem vom Anwender angegebenen Passwort feststellen, ob das richtig war, aber ich kann das nie wieder zurückwandeln und das hat man da eben schon falsch gemacht. Dazu kommt dann noch, dass also in diesem System dann wieder Passwörter für andere Zugänge von Rechnern in dem Telekom-internen Netz drin waren und dass dann man festgestellt hat, dass in zahlreichen Fällen die Mitarbeiter der Telekom tatsächlich ihren Anmeldenamen als Passwort auch hatten. Also man konnte damit so mit Schmidt 01 und Passwort Schmidt 01.
Ja, aber auch Telekom 1 und Passwort Telekom 1 hat also auch schon dann auch mehr Rechte gehabt, weil man dann sozusagen dann das auch mehr Adminrechte hat.
Nicht und so. Die haben doch Millionen von Kunden, die können doch nicht das...
Ja, aber es ist sogar noch schlimmer. Haben sie auch noch diese klassischen Fehler gemacht, dass man so oben die Pfade ändern kann. Man kennt das ja so unter Unix, nicht? Man kann halt in Pfade hineingehen, aber man kann mit Punkt, Punkt auch wieder die Pfade zurückmarschieren. Das ging natürlich auch alles, sodass man auch den vollständigen Zugriff auf alle Festplatten aller Server, auf denen dieses System lief, macht. Aber als ob das noch nicht genug wäre.
Kann ich eine Kopie von den BND-Sachen haben?
Also wie in der Pressemitteilung des CCC so griffig formuliert wurde, können sich die Anwender dieses Systems sicher sein, dass die Daten zumindest beim CCC sicher sind.
Ja, wo sonst?
Also ja, auf jeden Fall, auch das ist ja jetzt alles schon erschreckend genug, es ging dann aber noch weiter und das zeigt dann eben auch eine ganze Menge darüber, wie die ganzen Prozeduren auch einfach keinerlei Sicherheitskonzept erkennen lassen. Also nicht nur, dass diese Anwendung fehlerhaft war, nein. Sie haben dann einfach den guten Rat abgelehnt, sie haben das einfach nicht ernst genommen. Aber es ging dann so weit, dass der Dirk hat dann angefangen, also der hat einfach so viel entdeckt, dass er das Unmögliche einfach mal auch noch überprüft hat. Das ging dann so weit, dass er die Nachnamen der Mitarbeiter genommen hat, geguckt hat, ob es Domains gibt, die auf diesen Namen enden. Hat er gefunden. Dann waren dann Webserver eingerichtet und auf diesen Webservern hat er dann unverschlüsselt einfach komplette Backups dieses Systems gefunden, auch wiederum mit Passwörtern natürlich auch unverschlüsselt und so weiter. Es ist einfach eine endlose Geschichte und es ist eine große, große Peinlichkeit.
Der T-Hack. Ja, Chaos Radio 94 ist hier. Eigentlich wollten wir über Telefonieren mit Computern. Das werden wir auch im Laufe der Sendung noch machen. Wir werden euch auch auffordern, hier anzurufen, wie so üblich im Blue Moon auf Fritz 0331 70 97 110. Im Moment unterhalten wir uns aber über den
T-Hack.
Und ich glaube, wir hatten noch was vergessen in puncto
T-Hack!
Was denn?
Tust du? Ja, weiß ich, Harald hatte, glaube ich, noch einen auf der Pfanne gehabt.
Ach, na ja.
Also, bist du noch ein Tusch, Harald?
Nein, nein, danke, okay. Das reicht durchaus.
Jetzt erstmal Fakten oder die Hörer.
Genau, richtig, ja. Also man hat dann wohl offensichtlich ja auch noch unter anderem die Kundennummer der Deutschen Bundesbank gefunden, hat die Zugangsdaten der Bundesgrenzschutzdirektion Koblenz ausfindig machen können in diesen Datenbanken. Also es ist schon ein ganz unglaubliches Chaos, was da...
Könntest du das noch mal sagen? Also was hat man gefunden?
Man hat gefunden die Zugangsdaten des BND, das hatten wir schon. Der Bundesgrenzschutzdirektion Koblenz und zumindest die Kundennummer der Deutschen Bundesbank.
Ja, es ist wirklich unglaublich, was sich alles finden lässt beim
T-Hack.
Ja, jetzt haben wir es aber auch ausgekostet.
Ja, hat aber auch irgendwie gut getan.
Ja, es war schön.
Also das, was wichtig ist, ist, dass es eben hier nicht nur um eine kleine Sicherheitslücke geht, sondern dass das ganz konzeptionell sich durch alles durchzieht. Das geht von der Netzwerksicherheit, dadurch, dass man die Standard-Windows-Laufwerksfreigaben nicht gelöscht hat. Also dieses C-Dollar, was jeder, jedes Script-Kitty eben kennt. Dass man diese ganzen Dinge einfach nicht gemacht hat. Also es geht nicht nur um diese Web-Applikation, sondern es geht eigentlich, das zieht sich durch das ganze Konzept durch und das ist also schon äußerst peinlich für so ein großes Unternehmen.
Ja, und vor allem, man kann ja nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass Sicherheit kein Zustand, sondern ein Prozess ist. Das heißt, man muss einfach auch in seinem System, unabhängig von der Software oder sonst irgendwelchen Zuständen, auch einfach dafür Sorge tragen, dass wenn mal irgendeine Schwäche erkannt wird, dass es eben so schnell wie möglich A, natürlich innen was dagegen getan wird. Das ist hier ganz offensichtlich überhaupt nicht, also fast
ja, wenn
nicht
das von wann war das? Mai 2003?
Ja. Ja, so, da ging das halt los. Und vor allem, was eigentlich das Frechste ist, dass bis zum heutigen Tage einfach auch niemand davon in Kenntnis gesetzt wurde. Weil es bestanden ja diese Probleme schon vor einem Jahr. Und es wurde halt einfach auch niemandem gesagt, dass das überhaupt stattgefunden hat. Weil zu dem Zeitpunkt waren ja im Prinzip schon alle Passwörter auslesbar.
Moment, das heißt, die Daten des Bundesnachrichtendienst waren auslesbar, möglicherweise sogar ausgelesen von irgendwem anders, der einfach nur nicht drüber geredet hat.
500.000 Leute können einfach mal ihre Passwörter wegschmeißen.
Ja. Und niemand.
Man weiß auch gar nicht, was so geändert ist. Man weiß auch nicht, was runtergeladen ist. Ich habe keine Ahnung, ob die da irgendwelche aussagenkräftigen Logfiles haben. Wahrscheinlich nicht.
Da gab es ja auch so Funktionen für Remote Backup, also wo Kunden im Prinzip ihre Backups bei der Telekom hinterlegen konnten und die waren dann eben auch.
Secure auslesbar. Backup, damit ihre Daten sicher sind. Toll, oder? Also man kann eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also wenn es nicht so lustig wäre, wäre es eigentlich echt traurig. Und es ist eigentlich sehr verwunderlich, dass im Jahre 2004 sowas noch möglich ist, weil es ist einfach, diese Telekom ist ja, ich meine, die sind einfach...
Global Player.
Ja, also das ist, man kann nur noch mit dem Kopf schauen, aber es zeigt auch einfach, dass große Unternehmen einfach nicht funktionieren. Gerade, also wenn jemand der Meinung ist, er wäre jetzt bei einem Großunternehmen sicherer, weil die hätten ja die Ressourcen, wie du schon so schön angefangen hast, man würde vielleicht meinen, aber es ist einfach nicht so, sondern da weiß einfach nicht, was die eine Hand, nicht was die andere tut und man ist einfach bei einer kleinen, dedizierten Bude, die irgendwie auch nach außen eine ganz anderes Maß an Transparenz darlegt, die auch eine ganz andere Kommunikation mit ihren Kunden führt und die auch sofort sagt, wenn irgendwas daneben gegangen ist. Ich meine, das ist ja auch ein Grad an Ehrlichkeit, den man erwarten würde. Mhm. Ja, ich meine, was hilft's mir, wenn die das beheben, aber ich weiß noch nicht mal, dass das überhaupt so war. So.
Das heißt, es könnte sein, dass der Bundesnachrichtendienst von all dem nichts weiß, solange er nicht die Datenschleuder liest. Oder
jetzt wissen sie wahrscheinlich davon. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie das, ich meine, die lesen natürlich die Datenschleuder. Also, das werden wir auch meinen.
Das ist ja schließlich der Bundesnachrichtendienst. Ja.
Und das ist das Fachblatt für Datenreisende. Also ich meine,
wenn sie es nicht tun, dann haben sie ein Problem.
Das hatten sie eh, sie waren bei der Telekom.
Bevor wir dann mal ins Eingemachte gehen, noch ein Hinweis, wie wir zu empfangen sind. Außer UKW und den üblichen Satellitenverbindungen gibt es natürlich auch wieder einen MP3-Stream von uns, einen Real-Audio-Stream von Fritz. Wir haben ja auch ein Auge auf den IRC-Kanal, auf dem Server irc.freenode.net im Kanal Chaos Radio. Da könnt ihr irgendwie mit uns diskutieren und Hinweise fallen lassen. Und auch schon verfügbar ist die Information, zumindest die erste Information, über den kommenden Kongress Ende des Jahres, wo natürlich auch solche THAC-Themen irgendwie eine Rolle spielen, aber natürlich auch ganz viele andere Themen unter www.ccc.de/kongress/2004.
In Spremberg, dann 103,2.
Halb elf.
Fritz Info.
Die Nacht bleibt trocken, die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 14 und 8 Grad zurück. Morgen wird's dann richtig schön. Viel Sonne, ganz selten mal ein paar Quellwölkchen und kein Regen. Die Temperaturen klettern auf maximal 28 Grad. Und jetzt gibt's die weiteren Meldungen von Matthias Kerkhoff.
Die Bundesregierung will für mehr Wettbewerb und Transparenz auf dem Strom- und Gasmarkt sorgen. Dafür verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf für ein neues Energiewirtschaftsgesetz. Das Gesetz sieht eine Überwachung des Wettbewerbs durch eine Regulierungsbehörde vor. Durch das neue Gesetz sollen auch die Strompreise sinken, heißt es. Der Prozess gegen den früheren Verteidigungsstaatssekretär Holger Pfalz kann möglicherweise bereits im September beginnen. Pfalz stimmte heute einer raschen Auslieferung nach Deutschland zu. Pfalz war vor zwei Wochen in Paris gefasst worden. Britische Soldaten sollen einen Gefangenen in einem Lager im Südirak zu Tode geprügelt haben. Das gab ein ehemaliger Mitgefangener vor dem obersten Gerichtshof in London an. Die Soldaten sollen noch mehrere andere Gefangene in einem britischen Militärlager bei Basra systematisch misshandelt haben. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen stellt nach 24 Jahren ihre Arbeit in Afghanistan endgültig ein. Laut der Organisation sorge die afghanische Regierung nicht ausreichend für die Sicherheit der Mitarbeiter. Vor zwei Monaten waren 5 Mitarbeiter der Organisation ermordet worden. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen. Gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias Karkow. 2 Minuten nach 11.
Ab sofort wünsche ich keinen Besuch mehr.
Ich bin Ken. Und wenn ich nicht Ken bin, dann bin ich im Urlaub.
Und was soll ich den Leuten sagen, die Sie sprechen wollen?
Ken FM ist trotzdem nur eben ausgezeichnet.
Darf ich die Leute reinschicken, nachdem sie gegangen sind?
Sonntag zum Beispiel.
Dann sind sie aber nicht mehr hier, oder?
Gäste gibt's trotzdem. Martin Yondo, Mello Mark und Mo Azuma.
Verstehe, Sir.
Komm bloß nicht vorbei. Bleib aber live. Und man sieht sich, wenn man sich wieder sieht.
Auf Wiedersehen, Sir.
I love you. I love you.
Ken FM, die Fritz Radioshow mit Ken Jebsen.
Hey!
Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und im Radio.
Meiste Musik. Fritz.
Chaos Radio 94 auf Fritz ist hier. Und jetzt geht es wirklich um unser Thema, nachdem wir
genau,
uns
jetzt geht's mal unser
über
Thema.
Den Teehack...
Soll wir ich nochmal... Genug echauffiert? Nein, genau. Bitte nicht.
Echauffiert? Amüsiert?
Amüsiert, naja, wie auch immer.
Erhitzt. Erhitzt. Auch genau. Sehr schön. Das gefällt mir.
Das haben wir.
Das gefällt mir das. Ja, fangen wir doch an zu schwelgen.
Genau,
fangen
wir mal an zu schwelgen. Ja, also, ja, Computer und Telefonie. Ich meine, Leute, die schon früh mit Computernetzwerken angefangen haben und vor allem mit DFÜ, wie das damals so schön hieß, hatten natürlich früh eigentlich auch schon so den Wunsch und die Idee, dann irgendwann auch mal so richtig Audio darüber zu machen.
Mhm.
Da gab es dann auch die verschiedensten Ansätze, aber natürlich waren die ersten Computer alle nicht so richtig in der Lage, das überhaupt zu handeln. Also sie waren schlicht einfach zu langsam und Audio-Codecs waren auch damals noch keine Technologie, die wirklich verfügbar war, geschweige denn, dass man die unglaubliche Datenmenge, die man braucht, um Sprache abzuspeichern, einfach nicht vorhanden war. So, mhm. Ne? Aber es war aber auch klar, natürlich, dass man das wollte. Und es gab so erste Ansätze, die dann erstmal da begonnen haben, wo eben auch schon elektronische Geräte verwendet wurden. Anrufbeantworter zum Beispiel. Das heißt, die ersten Modems konnten nur Daten und dann gab es dann irgendwann auch Modems, die auch in der Lage waren, einen Voice Call anzunehmen. Also die dann erkannt haben, jetzt kommt hier kein Carrier-Signal, da ist kein Computer, der anruft.
Das sondern so bei so US Robotics Sportster oder wie sie hießen, war das doch sogar Standard, ne?
Das hat schon früher angefangen, aber ich kann mich daran nicht genau
also ich glaube, die ersten waren Zeixel. Da gab es irgendwie dieses 1496, dieses Blinketal mit dem LCD-Display, was alle ganz nifty fanden, weil es auch mal so schön den Status angezeigt hat. Das war ja auch schick. Was auch irgendwie, glaube ich, das erste Gerät war, wo man so einen Firmware-Download machen konnte, ist alles schon so duster. Auf jeden Fall gab es einfach Modems, die das konnten.
Na, wer sich erinnert, ist aufgefordert anzurufen unter 0331 70 97 110.
Genau.
Also vielleicht ist es ja bei irgendeinem von euch nicht ganz so duster wie bei uns.
Genau. Auch so eine ganz prägende Entwicklung waren dann so erste Steckkarten. Also es gab dann auch so erste Modems auf Steckkarten für PCs, dass man das eben nicht mehr so ranbimmelte, sondern eben, also nicht über V24 oder so Anschluss, sondern eben direkt in den Computer reinsteckte, was ein paar Vor- und ein paar Nachteile hatte. Eins dieser Produkte ist zum Beispiel Big Mouse gewesen, die war relativ günstig und kam halt auch gleich mit so einer Miniatursoftware für DOS, sodass man eben einen PC im Prinzip als Voice-Mailbox benutzen konnte, für Leute, die da anriefen, also mit so einem Menü und die dann auch schon so DTMF-Erkennung machen konnte. Nicht jedes Telefon hatte sowas. Teilweise haben die, glaube ich, sogar mit Impulswahl-Detection. Gab es auch solche.
Ja, aber das war ja wirklich schon ein advancedes Feature, wenn ich mich erinnern darf. Das war ja wirklich sehr, sehr kompliziert.
Genau, aber im Wesentlichen, also DTMF hat dann natürlich in den USA eine ganz andere Verbreitung als in Deutschland zum Beispiel, kam dann so. Das waren auch so die Zeiten, wo man dann auch so einen speziellen Tongeber irgendwie noch dazu bekam.
Oder programmieren, Sternchen programmieren am Telefon.
Genau, auch so die ersten Anrufbeantworter hatten sowas immer beiliegen.
Stimmt.
So Tongeber, ne?
Fernabfrage.
Genau, die Fernabfrage. Und eigentlich waren das immer diese DTMF-Dinger, also diese Doppelfrequenzcode, mit dem man halt da irgendwie so diese 0 bis 9 Sternraute ABCD kodieren konnte. Und das war dann recht populär und viele Leute haben halt angefangen, solche Mailboxen aufzubauen und das war natürlich dann irgendwie auch tempting, sodass in zunehmendem Maße auch eine Industrie dieses Bewusstsein hochkam, wir können automatisierte Systeme bauen, die eben vollautomatisch einen Anrufer handeln und damit wollten sie dann eben Dienste realisieren, die ohnehin immer wieder das Gleiche waren, womit halt Menschen überfordert waren. Eingabe von Kreditkartennummern, Abfrage von Fahrplänen, Wetterinformationen, wir kennen das ja alles. Und dann eben auch so diese etwas schlüpfrigeren Dienste, die dann natürlich dann auch sehr viel mehr Leute interessierten. Es gab da auch einen schönen Namen für, der war komisch, aber das ist nun mal der Begriff, Audiotext nannte man das, also ohne T hinten, also auch nur Audiotext, also Audio Technologies oder wie auch immer, keine Ahnung, wo das wirklich herkommt, aber das war dann so die Bezeichnung für diese aufkeimende Industrie. Also wir reden jetzt über einen Zeitraum von 1992, Anfang der 90er Jahre.
Das ist aber im Prinzip jetzt die Sicht aus der Hobbyisten-Ecke, würde ich sagen. Also in Amerika hatte das Ganze schon sehr viel früher angefangen. Die Amerikaner waren im Prinzip dadurch gehandicapt, dass sie einen anderen Numbering-Plan haben als hier.
Das ist was?
Also einen Rufnummern-Plan. Also du hast eine Telefonnummer. Mhm. Und du könntest jetzt zum Beispiel, du hast ein ISDN-Telefon, dann hast du drei Telefonnummern.
Ja.
Oder du hast einen Hauptanschluss oder du hast einen Primärmultiplex und dann hast du einen ganzen Adressraum dahinter. Mhm. Also tausende von Telefonnummern. Das heißt, du kannst hier in Deutschland oder konntest schon immer eine Telefonanlage anschließen, warst unter einer zentralen Nummer erreichbar und hattest deine Durchwahl.
Das ging in den USA nicht.
Das geht dort heute noch nicht.
Ach,
das hat die ganze Industrie natürlich ganz unglaublich nach vorne gebracht, weil jede amerikanische Firma musste unbedingt einen Rezeptionisten haben. Und das ist natürlich ziemlich teuer. Und vielleicht sogar mehrere, weil die Firma so groß war. Und dann hat man versucht, das zu automatisieren. Und das hat man meines Erachtens schon in den 80er Jahren getan. Und über die Zeit, das war dann also für große Firmen, wo wirklich viele, viele Rezeptionisten, sozusagen Telefonistinnen da saßen. Und über die Zeit ist diese Technologie dann immer weiter standardisiert worden und ist dann auch nach meiner Erinnerung wirklich in den 90er Jahren dann tatsächlich bei den Hobbyisten angekommen. Und ist die erste Welle waren wirklich die Modems, dann kam Big Mouth und dann gab es diese Standardisierungsversuche, die Komponenten untereinander sprechen zu lassen, dass man dann auch ein Faxboard noch anschließen konnte und dann nicht nur Voice hatte, sondern auch wieder Fax. Und dann ging das Ganze auf Mehrkanaligkeit und natürlich ISDN. Damit waren dann plötzlich auf einmal zwei Rufnummern da. Da konnte man schon eine ganze Menge mitmachen. Konferenzen zum Beispiel konnte man selber mischen. Und mit.
Also vielleicht sollen wir mal kurz mal erläutern, wie das eigentlich konkret funktioniert hat. Weil wir reden halt Anfang der 90er Jahre. Das war so 386er, war gerade so total hip. Und irgendwann so kam dann auch der 486er, halt immer wieder die nächste Höllenmaschine, wo man dann komplett
33 Megahertz.
So, nicht? Und auch diese Rechner waren noch nicht in der Lage, wirklich mit diesem ganzen Audio-Klumpatsch mitzukommen. Aber ein PC taugt eigentlich ganz prima, also auch schon die damaligen taugten ganz prima, um eben so Sachen zu automatisieren. Das heißt, man steckte da sauteure Erweiterungskarten rein, die im Prinzip dieses ganze Management der Telefonleitungen gemacht haben. Das kam natürlich alles aus den USA, war dann erstmal alles mit analogen Leitungen. Und die digitale Telefonie, wie wir sie in Europa kennen, vor allem in Deutschland mit ISDN, war da eigentlich vollkommen unbekannt. So, sondern deren Digitalisierungsversuche des Telefonnetzes muten uns eigentlich eher ein bisschen holprig an. Da gibt es zum Beispiel dieses sagenumwobene T1 mit dieser Inband. Kannst du das nochmal beschreiben?
T1 T1, ja, da wollte ich noch ein Wort zu sagen. Das ist, wie gesagt, ein Patent von 1900, ich glaube, 68. Kann hier jemand anrufen und mich korrigieren?
Und das macht was?
Du hast einen Kupferdraht und kannst plötzlich über diesen Kupferdraht nicht nur ein Gespräch leiten, sondern plötzlich 24.
Wow.
Das war natürlich ganz toll, das war der Fortschritt. Damit hat das Ganze angefangen. Das war alles Pulse Code Modulated. Und die Signalisierungsinformationen wurden im Audiodatenstrom übertragen. Da wurden einfach, ich glaube, bei jedem Enden, ich habe vergessen, das Byte, einfach ein Bit geklaut und damit wurde A genau. und B.
Da kommen nämlich diese komischen Datenraten. Wenn man hier so ein ISDN-PMXer macht, dann hat man da im Prinzip 2 Megabit drauf und mit der vergleichbaren Technologie gab es in den USA halt nur 1,5 Megabit. Und da fragt man sich mal, warum? Das lag einfach daran, dass sie einfach die Bits geklaut haben, um die ganze Zeit für jeden Kanal immer zu sagen, du bist aufgelegt oder du bist nicht aufgelegt. Also eine vollkommene Redundanz. Krass. Während irgendwie im europäischen System war das sehr viel digitaler, wo man einfach die Leitung getrennt hatte von dem Kontrollkanal, der halt ab und zu mal gesagt hat, und ab jetzt ist diese Leitung nicht mehr verbunden. So, das ist diese Signalisierung. Also das ist natürlich auch dann immer wieder so ein, das ist immer leichter auf die Amerikaner zu zeigen, die hatten natürlich dann auch sehr viel früher auch eine sehr umfangreiche Telefonie und man hängt dann auch immer ein bisschen im System, ist genauso wie mit TV, so auf der anderen Seite fallen ihnen dann andere Schritte wiederum leichter. Aber trotzdem war natürlich auch ISDN eigentlich ein sehr wichtiger Trend. Also man hat hier eigentlich früh erkannt, dass diese Digitalisierung wichtig ist, um einfach auch die Steuerung durch Computer besser vornehmen zu können. ISDN war ja hier eigentlich in den 90er Jahren ein ziemlicher Hit. Fast jeder hat eigentlich irgendwie einen ISDN-Anschluss. Also nicht jeder, aber auf jeden Fall sehr viele im Vergleich zu den USA, wo das immer nur so eine Nebenerscheinung war. Und das gibt es auch heute noch nicht so richtig. Und dieses ISDN war eigentlich recht versatil, also man kann da viel mitmachen. Das ist ja diese alte Vision, ISDN, Integrated Services, Digital Network, alles über ein Netz, Bildtelefonie, lalala, so, und konnte sich immer keiner so richtig vorstellen, kam ja dann auch nie, weil es eigentlich wieder mal viel zu früh war. So, trotzdem war es sehr praktisch für Computer, wenn man so eine ISDN-Karte in seinen PC reintut, dann ist es dem Computer sehr einfach zu erkennen, wann kommt ein Anruf, wann ist der zu Ende, das ist mit analog gar nicht so einfach und man kann halt auch gleich die Rufnummer sehen, also sowas wie Caller-ID nennt man das dann in den USA, sodass man sieht, wer anruft. Das ist da ein richtiges Feature. Da haben die sich alles Mögliche einfallen lassen, wie man das machen kann mit DTMF-Signalen, die dann noch von der Telefonanlage hinterhergeschmissen werden und so ein ganzer Voodoo, was einfach bei dem ISDN komplett wegfiel. Von daher war das eigentlich weit überlegen und ist jetzt, naja, durch Internet fällt es jetzt wieder so ein bisschen hinten raus. Da kommen wir ja im Prinzip auch auf die Spur mit unserer Sendung. Trotzdem ist ISDN ein Riesenerfolg. Es ist auch die Basis für GSM, also für Mobiltelefonie. Im Prinzip ist alles, was heute Telefonie macht und kein amerikanisches System ist, ist ein Nachfahre von ISDN.
Chaos Radio 94 auf Fritz. Telefonieren mit Computern, mittels Computern, durch Computer.
Ja. Darüber reden wir.
So ungefähr. Im Studio der Harald. Harald, sag mal hallo.
Hallo.
Gut. Der Lars, der hat ein Mikrofon.
Genau, hallo.
Und der Tim sowieso.
Ja, ich habe auch ein Mikrofon.
Wunderbar.
Ja.
Wo waren wir stehen?
Wir waren
ISDN.
Ja, wir neigen mal wieder zum technischen Detail. So ganz unwichtig ist es nicht. Tatsache ist, das Telefonnetz war eigentlich damals recht faszinierend. Es war ja eigentlich, das Telefonnetz ist ja auch das Urnetz der Hacker. So, also das eigentliche, auch der politische Aspekt des Hackings hat sich ja so damals in den 60er Jahren mit der Auseinandersetzung des Telefonnetzes so begründet. Also das Phone Freaking, die Phone Freaks, also Freaks, die sich mit PH schrieben, wo dann auch solche Zeitungen wie die Frack auch mit PH bei rauskamen. Das war damals im Vietnamkrieg auch eine der Widerstandsmethoden. Das heißt, es gab einfach eine aufgeklärte Minderheit, die gesagt hat, wir wollen diesen Krieg nicht finanzieren, aber wir finanzieren ihn mit jedem Telefongespräch, weil die Big Bell, die nimmt irgendwie die Kohle ein und so geht's ja nun gar nicht. Und deswegen haben sie Methoden herausgefunden. Das war eine
ziemlich billige Ausrede, um umsonst zu telefonieren, oder?
Naja, Gott, billige Ausrede, das war schon eine politisch eingestellte Szene. Das kann man also nicht verneinen. Und deswegen haben sie sich dann natürlich auch das Spielerische, was sich ja immer paart beim Hacking. Das ist immer so vom Spieltrieb zur Wissbegier, da kommt man irgendwie so vorwärts und will irgendwie einfach herausfinden, wie es ist. Und das Ganze ist dann eben auch so ein bisschen getrieben durch dieses jetzt zeigen wir es denen. Das ist ja auch einfach so dieses, hatten wir ja schon, T-Hack und so, es macht natürlich Spaß, irgendwie den Großen dann immer wieder eins auszuwischen, und dass das Telefonsystem damals eben einfach das Omnipräsente und so einfach, wie das ja hier auch ist mit der Telekom. Einfach die Telekommunikationsfirmen waren einfach diejenigen, die einfach Zeit und Luft für Geld verkauft haben, und da musste man ran. Da gibt es ja diese legendäre Geschichte zum Beispiel hier mit Captain Crunch, man kann es irgendwie fast nicht mehr hören, aber das gehört halt alles dazu, der herausgefunden hat, dass man mit so einer Plastikpfeife, die man in so einer Cornflakes-Packung findet, eben in dieser Captain Crunch-Packung, wenn man da irgendwie reinpfeift in die Telefonleitung, wurden dann eben die Mitzähler für die Gebührenabrechnung einfach ausgeschaltet, war so ein Feature für die Mitarbeiter, sodass man also einfach in eine Public-Telefonzelle reingehen konnte, man pfeift irgendwie in dieser Plastikpfeife rein und dann konnte man eben kostenlos weiter telefonieren oder zumindest ohne weiteres Geld zu bezahlen. Und von daher war das Telefonnetz schon immer auch im Mittelpunkt des Hackings. Das hat auch extreme internationale Züge gehabt, schon bevor, also heute ist man das ja gewohnt, Internet und so, ja, und dann habe ich in Alaska was gehackt und in Japan eingedrungen und die NASA und so, man kann es ja gar nicht mehr hören, aber das gab es halt vorher schon mit Telefonnetzen. Da gibt es aberwitzige Geschichten von Leuten, die dann auch solche Späße gemacht haben, dass sie sich irgendwie in Chile bei dass sie dann so Faxe gefälscht haben. So, Fax ist ja auch nochmal so ein Thema. Also, ja, bitte, wir brauchen mal eine neue Trunkleitung. Irgendwie schaltet uns das doch bitte. Chile war halt relativ früh da was liberalisiert, deswegen waren da irgendwie viele Firmen, und dann haben sie so getan, als wären sie ein amerikanisches Telekom-Unternehmen. Und die haben dann gesagt, ja, prima und so, wir brauchen aber irgendwie einen Bestätigungsfax, nennen sie uns irgendwie eine amerikanische Rufnummer, wo wir es zurückschicken können. Dann haben die einfach so eine Gateway-Box da in den USA kurz gemacht, das heißt, die haben das tatsächlich in die USA gefaxt, aber es wurde dann hinten raus aus dem Computer dann wieder nach Deutschland zurückgefaxt, und dann haben die sich einfach so internationale Leitungen freischalten lassen, auf denen sie dann auch wieder kostenlos telefonieren. Also die mussten ja nicht die ganze Zeit telefonieren, das ist einfach so der Spaß, dass man das eben auch kostenlos machen kann. Und Telefonsystem war einfach immer schon im Mittelpunkt.
Undetected, 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 und
Chaos Radio 94, telefonieren mit Computern. Lars.
Ja.
Du hattest noch, was wolltest du noch erzählen?
Ja, ich wollte jetzt einfach mal so den.
Es gab kein Internet.
Irgendwie einen zeitlichen Rahmen spannen. Und zwar, wann das überhaupt jetzt, wann ISDN gekommen ist. Und das fing an 1979, da hat sich die Deutsche Bundespost entschieden, damals noch Bundespost, ja, die Vermittlungsstellen zu digitalisieren. 80 haben sie dann angefangen, hat CCITT, heute die ITU, angefangen, die Richtlinien für ISDN festzulegen.
Vielleicht kurz noch dazu, was das ist, die ITU oder die CCITT. Das ist also das Gremium, was zumindest damals in Europa, mittlerweile weltweit Standards definiert, die mit dem Telefonsystem zusammenhängen.
Also ITU steht für International Telecommunications Union. Das sind die ganzen großen, bösen, magentafarbenen,
die geheime Weltregierung, die telologischen Ströme lenkt.
Aber die halt auch Standards festlegen. ISDN war halt einer davon.
Die sitzen in Genf und wenn man auf so eine ITU-Telekom-Messe geht, dann wundert man sich sehr. Da sind also Telekoms aus allen Herren Ländern da. Und im Wesentlichen die Funktion der ITU ist tatsächlich auch das Interworking festzuklopfen, sodass ich auch wirklich problemlos von hier eben nach Chile jetzt telefonieren kann. Jetzt muss ich bezahlen, aber das macht die ITU und das ist dementsprechend reine Politik eigentlich. Geben aber technische Standards heraus und die haben an diesen Standards gearbeitet, wirklich so zwischen 1982 bis, es wird immer noch dran gearbeitet, aber da hat es im Ernst angefangen.
Ja, wo also ISDN im Prinzip eingeführt wurde, so richtig durchgesetzt hat sich dann eigentlich erst in den 90er Jahren so und dann wurde dann eben auch Europa einheitliche Standards mal festgelegt, lalala, Euro-ISDN, solche Sachen und das war dann auch so die Geburtsstunde dieser ganzen billigen ISDN-Karten. Fax
wurde ja massiv subventioniert damals, also als das Euro-ISDN in Deutschland eingeführt wurde, ich meine, vorher gab es sogenannte 1TR6, das nationale ISDN der Bundespost, als das Euro-ISDN
1TR6, ich will das einfach so klasse in eure zynisch grinsenden Gesichter zu gucken, aber
das ist echt herrlich. 1TR6 ist so eine typische Telekom-Abkürzung, TR steht einfach für technische Richtlinie.
Nein. Telekom-Abkürzungen, da gibt es richtig schöne. Wie war das? Das Ö-Kartell, das öffentliche Kartentelefon?
Ö-Kartell, ist auch schön. Hier, Telekom-Abkürzung abliefern unter 0331 70 97 110.
Den genau. FedUp gibt es ja auch, ne? Den ganzen guten alten Telefonerwarten. Ja,
falls jemand von euch da draußen mit Computer-Mailboxen gearbeitet hat früher, also was weiß ich, Audio-Mailboxen betrieben hat oder mit Voice-Modems rumgespielt hat und so und da was Lustiges zu erzählen hat, dann bitte unter
0331 70 97 110 anrufen. Das ist jetzt aber nicht Telefontreff Düren, ne? Also ich kann mich daran erinnern, es gab da mal den Telefontreff Düren.
Ja, der
doch.
Das war doch ein Konferenzprototyp des Pilotprojekts.
Das war aber doch eine normale Konferenzschaltung, genau. Oder nicht?
Damals war es nämlich, also die Telekom, das ist eine dieser Sinnlosigkeiten. Also abgesehen davon, dass es verboten war, also strafrechtlich verboten war, ein Modem physikalisch an das Telefonnetz anzuschließen, weil das ja ein hoheitlicher Akt ist.
Mhm. Das Endgerät der Telekom gehörte?
Genau. War es auch nicht erlaubt,
danke,
Vermittlungsdienstleistungen bereitzustellen. Ja, weil das war ja das Monopol. Ja. Das bedeutet auch, dass man eben nicht einen Computer betreiben durfte, auf dem dann auf 10 Telefonleitungen Leute anrufen und sie wurden dann einfach zusammengeschaltet in einer Konferenz. Also einfach so ein Audio-Chat war schlicht nicht erlaubt. Mhm. Klingt abenteuerlich, aber war ein Problem. Durfte nur die Telekom, die hat es dann auch gemacht. Das war die
Post.
Die Post.
Harald, bitte.
Er hat ja recht.
Warte mal, wo wir gerade bei Post sind, ein kurzer Zwischenruf per Telefon. Thorsten.
Ja, einen guten Abend, Thorsten hier.
Ja, du hast ein paar Abkürzungen.
Und zwar, ich habe mal gelernt bei der Telekom.
Ja.
Audilern 95. Und zwar eine VVDUP.
VVDUP.
Ja, Verteiler- und Verbinderdose Unterputz. Oder ein
Kabado.
Oder ein KVZ ist ein Kabelverzweiger, das sind die Chats, die auf der Straße stehen.
Ein KVZ? Es gibt auch den Avado.
Als Kabelverzweiger. Und dann gibt es noch ein EVZ, das ist der Endverzweiger, das ist der im Prinzip am Haus installiert ist.
Avado? Und was war denn Avado? Was? Avado?
Ja, genau.
Ist eine alte Telekom-Dose, eine Avado. Und zwar ist eine Dose, wo im Prinzip der Stecker nicht gesteckt werden kann, sondern der ist fest installiert.
Also einfach nur ein Kabel in der Wand.
Genau.
Ja, ein Kabel in der Wand.
Und Thorsten. Dann ist noch ein TZD.
Ein TZD?
TZ Gustav. Also
TZD.
Theodor, Z Zeppelin Gustav. Und zwar Tonruf Zweiggerät. Das war voll Sache.
Entschuldige, dafür kriegst du einen Tusch. Warte mal eben.
Ein Telefon hatten mit einem zweiten Ort, wo halt eine zweite Klingel ran musste. Ihr habt dafür halt die Möglichkeit, da ist nur eine Klingel gewesen, die extra geklingelt hat. Und dann gab es noch ein SAR.
SAR, ja. Search and Rescue.
Zwar Starkstrom-Anschalterrelais. Es gab die Sache, dass im Prinzip, wenn ein Telefon klingelt hat, gerade in einer lauten Werkstatt, musste irgendwo eine Lampe angehen. Mhm. Und da wurde so ein SAR zwischengeschaltet.
Ja, sag nochmal, was heißt TZG nochmal auf Deutsch? Was war das?
Tonruf Zweitgerät.
Thorsten, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tonruf Zweitgerät gefällt mir eigentlich so am besten soweit bis jetzt.
Ja, ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber...
eine zweite Klingel.
Blue Moon.
Radio 94, es geht immer noch um Telekom. Entschuldigung, telefonieren mit Computer mit zweite Klingel.
Auch eine zweite Klingel.
TZG. Telefonieren mit Computern und wir waren stingelig beim Telefontreff Düren und der zumindest juristischen Unmöglichkeit im Netz der Bundespost Konferenzschaltungen zu machen. Warum durften die das in Düren denn dann machen?
Bitte. Ja, weil das die Telekom selber gemacht hat.
Also,
das war halt ein Pilotprojekt. Sowas wird ja dann immer großrankig gefeiert und anstatt es einfach mal zu erlauben, so was sie natürlich nicht getan haben, weil es so automatisch sozusagen ihr eigentliches Vermittlungsmonopol durchbrochen hätte und auch sofort missbraucht worden wäre, gar keine Frage, aber es war halt eh affig, haben sie dann immer solche Pilotprojekte gestartet, wie man das auch heute noch macht. So, da wird dann irgendwie so, wahrscheinlich hat das System mehrere Millionen Mark gekostet, vermute ich mal, wissen tue ich es nicht, aber ist ja aufwendig.
Ja, aber dafür gab es immer einen Gong, wenn ein neuer sich eingewählt hat.
War das so?
Ja, du hast es angerufen. Ich komme da aus der Gegend.
Ach nee.
Ich komme da aus der Gegend. Wir haben früher einfach immer breit feixend zu Hause gesessen, mit dem Lautsprecher angefangen und gesagt, wählen wir uns da mal ein. Und haben dann beim Telefontreff Düren gelauscht. Und es hat immer gemacht, Gong. Und dann sagten alle, ja, wer ist denn da neu? Und wenn du nichts gesagt hast, dann haben die dann immer gesagt,
lass mich raten, so. Sind irgendwelche Frauen hier?
Nein, das war schon, das hatte sowas ein bisschen von so einem geschlossenen IRC-Kanal. Die kannten sich alle.
Okay.
Die kannten sich alle und haben dann eben, ja, Belanglosigkeiten ausgetauscht. Also im Grunde, jetzt Audio-IRC.
CB-Funk.
CB? Ja, ja. So ähnlich.
Ja, genau.
Und das war schon ein bisschen schreckend. Da waren dann eben echt so die Leute, die auch heute im Heise-Forum schreiben, die waren damals schon am Telefon in dieser Konferenz.
Wie war das so die Gesprächskultur? Also ich meine, haben die sich da
freundlich? Nein, das war wirklich freundlich. Also okay. diese Flamerei oder sowas, das gab es überhaupt nicht.
Okay. Ja, das waren die frühen Systeme, ja genau.
Naja, damals, als die Leute noch Anstand hatten. Also
da war das auch neu und so. Mhm. Und dann war man irgendwie froh, da überhaupt teilzunehmen. Und die Leute, die es gefunden haben, waren natürlich dann auch glücklich. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich habe da nie angerufen, weil es war halt einfach nur eine Konferenzschaltung. Das fand ich jetzt nicht
so. Wir haben dann...
Ja, du!
Ja,
ich wusste mit dem C64 nichts anderes zu machen, als zu spielen. Also ich fand das richtig irre da.
Ja, wir hatten ja auch so. Etwa zu der Zeit war dann ja auch die Villa. Da hatten ja Tim und ich dran rumgeschraubt.
Das war dann schon ein bisschen professioneller, ne?
Was heißt professioneller? Das war ein etwas anderer Ansatz.
Ich konnte eben da rumlaufen in der Konferenz.
Ja, genau. Ja, es gab eigentlich erstmal gar keine Konferenz. Das war eigentlich das Besondere. Also wir hatten ja die Villa schon mal vor, ich habe keine Ahnung, wann wir das mal 3 Jahre haben.
Her oder sowas.
Irgendwann hatten wir das hier schon mal. Aber die Villa war halt eine verrückte Idee, mit der damals zur Verfügung stehenden Audio-Technologie, diese Steckkarten, die man halt in so Rechner reinstecken kann, möglichst ein großes System zu bauen, wo eben alle so in einer Welt sind. So diese übliche Abenteuer-Idee, wie man das auch so in Text-Adventures und so weiter hat, dass man sich halt in so einer, genau, so Matt, wo man halt, genau, wir hatten das in der Chat-Sendung, genau, das war's.
Ah, stimmt.
Und ja, da passt es auch gut rein. Aber es passt auch gut zu Telefonie, weil es war halt alles nur Telefonie. Das heißt, man hat angerufen und dann war man eben drinnen im System. Bloß man hat dann eben jegliche Interaktion über die Tonwahl mit dem Programm gemacht. Und andere Leute haben das auch getan. Man war dann eben so scheinbar in einer Villa und konnte sich dann eben von Raum zu Raum bewegen. In den Flur, in das Speisezimmer, in den Kühlschrank einschließen,
ins Damenklo. Du bist im Damenklo.
Genau. Oder im Kühlschrank. Jeder hatte seinen eigenen Schreibtisch und es gab eigentlich so alle Systeme.
Moment. Ja. Man konnte in den Kühlschrank gehen?
Ja.
Ja. Aber nur zwei. Er war nicht so groß.
Viel gut. Für private Gespräche.
Wenn das Damenklo besetzt war, wahrscheinlich.
Da konnten nur
genau
zwei.
Da konnten
auch aber auch Herren. Da haben wir nicht unterschieden.
Da rufen wir jetzt mal an.
Nee, warte mal.
Rufen wir denn nicht an?
Ja, was? Wir können ja gleich mal anrufen. Aber wir haben sie, also die Villa läuft ja schon seit einiger Zeit nicht mehr. Wir haben sie jetzt irgendwie, beziehungsweise Lars hat sie animiert. Ich weiß nicht, wie würdest du es nennen?
Ja, Reanimation passt da, glaube ich, ganz gut.
Also, genau, also man muss permanent auch den Herzschrittmacher anlegen.
So eine Bastelstube in meinem Keller ist das, da läuft die im Moment.
Wo drüber ist es verschütt gegangen? Hat keiner mehr angerufen oder was ist?
Ja, es war ja mal gedacht, da wirklich einen kommerziellen Dienst draus zu machen und das war ja nicht für andere Schweinereien geplant. Die Villa war eher ein Unfall. Und dann lief es aber dann trotzdem eine Weile und war halt ganz beliebt, vor allem bei CB-Funkern und Blinden und auch anderen Leuten so. Und die hatten alle ihren Spaß und es war auch immer voll. Immer 60 Leute, die da irgendwie rumgelaufen sind und kommuniziert haben. Weil es gab alles das, was man eigentlich auch im Internet so kennt. Also es gab persönliche Post, es gab öffentliche Foren, man hat was ins Gästebuch geschrieben, man hat irgendwie an seinem Schreibtisch seine Post gelesen, man konnte aber auch so Instant-Messaging-mäßig direkt den Leuten, die halt online sind, also die auch gerade in der Villa rumliefen, direkt eine Nachricht zukommen lassen. Also im Prinzip war die Villa so ein Mikrokosmos aller typischen Kommunikationsformen. Außerdem war halt noch ein bisschen Abenteuer mit drin, man konnte in den Fahrstuhl gehen, auf Knöpfe drücken, Dinge finden, ein Megafon, da irgendwie reinsprechen, dann konnten es alle hören.
Pistole.
So, und dann für die Leute, die da so ein bisschen Housekeeping gemacht haben, die also sich da besonders freundlich hervorgetan haben, die Interesse hatten, das irgendwie System im Griff zu halten, die haben dann auch so soziale Steuerungsmaßnahmen übernommen.
Digital-Ohrfeige.
Nö, ja, andersrum. Wenn einer irgendwie laut schreit, dann wird er einfach stumm geschaltet.
Oh, doch. Die digitale Ohrfeige gibt es. Also ich weiß jetzt leider nicht, wie man sie auslöst, aber das gab es. Also den Soundeffekt, der war da schon drin. Man konnte als Supervisor da irgendwie Stern 0 irgendwas so eine Raute drücken und dann hat das ein Watschengeräusch gegeben. Was der Villa sicherlich das Genick gebrochen hat, war die Tatsache, dass es damals nur über 190er kommerziell zu betreiben war und 190er war wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Das wurde zum Schluss nur noch verwendet für Sexlines im Prinzip, nur noch für Pornografie.
Ja, also ich würde auch nie eine 0190 wählen, selbst wenn ich was Seriöses anrufen wollte. Also das ist einfach, ja, ist verkommen.
Also gegen Ende lief es ja auch auf billigeren Nummern.
Ja, aber also das
war halt schwierig lange Zeit.
Das hat sehr lange gedauert. Mittlerweile ist es ja durchaus so, dass wenn man einen Anschluss in einem Netz eines Telefonbetreibers hat, ein oder zwei PMXer und da wirklich viel Verkehr erzeugt, dann kriegt man tatsächlich von den Ortsgebühren noch ein ganz, ganz kleines bisschen ab.
PMXer sind 30 Telefonleitungen über ISDN.
Villa geredet. Lars hat extra
dann die
Villa.
Sein Mikro aus, oder?
Reanimiert, warum? Ach so, ja, genau. Dann schalte ich mal sein Mikro aus. Nee, das war gar nicht deins. Das ist.
Aber einen Mikro willst du wahrscheinlich dran haben.
So, dann wollen wir mal die Villa anrufen, damit sich auch alle möglicherweise es drunter vorstellen können. Mal piepen lassen.
doch schon wieder die Nummer gekriegt.
Was ist denn das für ein wieder Villa-Schicht. Beigehen, beigehen.
Was denn?
Warten.
Beigehen?
Warten.
Achso, warten. Hm.
Wenn du schon Villa-Bewohner bist, drücke bitte die Taste 1 auf deinem Telefon.
Bin ich Villa-Bewohner?
Wenn du Gast bist und nur mal reinschauen möchtest, dann drücke die Taste 2. Wenn du das erste Mal anrufst, helfe ich dir. Drücke die 3 oder wenn du keine Tasten hast, warte einfach ab. Wenn du schon Villa-Bewohner
bist, drücke
bitte die Taste 1 auf deinem Telefon.
Geht nicht.
Wenn du Gast bist und nur mal reinschauen möchtest, dann drücke die Taste 2. Wenn du das erste Mal anrufst, helfe ich dir.
Wir brauchen ein Tongeber-Zweitgerät.
Matthias, hast du zufällig vom Anrufbeantworter so ein Piepsding? Geht das nicht mit dem Tele, mit dem Handy? Geht das
nicht mit dem Mikrofon? Nee, das geht nicht. Bin ich im ausgeschalteten Zustand bestimmt.
Wenn du das erste
ich kann
Mal
jetzt zwei drücken.
Helfe ich dir.
Na, warte mal, vielleicht funktioniert es ja so. Weil
ich kann hast du da unten so eine...
Warte einfach ab, damit die Villa helfen kann. Gut,
als
Gast rein.
Du hast es geschafft.
Nach dem Signalton kannst du dir, wenn du möchtest, einen Spitznamen geben. Also, wie möchtest
Spitznamen,
du
jetzt.
Holgi!
Jetzt heißt du Holgi.
Du bist in der Villa.
Ich bin in der Villa.
Du bist in der Villa. Jetzt hast du so einen Hintergrundsound.
Du bist mitten in der großen Diele unserer Villa.
Also wenn du mal wartest, dann kommt das System immer auf dich zu und hilft dir. Immer so mit einer bestimmten Verzögerung. Also wenn du irgendwie nicht weißt, dann einfach warten.
Im Speiseraum hängt ein Netzkasten an der Wand. Da findest du alles Wissenswerte über die Villa.
Gibt's halt so Tipps.
Zweimal nach rechts mit 5656.
Der Clou ist mit der Bewegung. Also drückst du immer die 5 und die Taste, die du danach drückst, ist sozusagen die Richtung. Also wenn du jetzt 5-2 machst, dann gehst du nach vorne. Das war ein bisschen viel, ne?
Hat er nicht gesagt, ich soll 5656?
Ja, zweimal. Also,
hier liegen ein paar kleine Zettelchen drin, die dir die Villa erklären.
Hier hängt ein Setzkasten mit den Informationen,
Alter,
die
für dein das Leben in der Villa. Setzkasten ist langweilig. Geh mal lieber nochmal mit
5-4.
Was? 5-4? Willkommen in der Villa, dem verrückten Haus. Hier kannst du sein, wer.
Alter. Wo bin ich denn jetzt?
Wir sind im Speiseraum.
Wir sind im Speiseraum.
Das System guckt immer zuvor, in dem Moment, wo du Lust brauchst.
Geh nochmal nach links.
Wie das denn? 5-4, oder?
5-4?
Hey, ich fange an, es zu begreifen.
Hörst du auch immer die Türen klappen? Du hörst auch die Türen klappen, wenn andere Leute rein oder rausgehen.
Jetzt bist du mitten in der großen...
Jetzt gehen wir zweimal nach vorne, also 5-2, 5-2.
Bin ich jetzt im Kühlschrank?
Wir sind draußen auf der Terrasse.
Ah, du bist draußen auf der Terrasse.
Das einzig Blöde ist, ich komme jetzt nicht rein. Ich versuche mal meine Frau anzurufen, dass die für dich reingeht. Ja?
Also bist jetzt quasi allein. Das ist natürlich ein bisschen witzlos. Wobei, jetzt kriegen wir nochmal diesen Bezug zu dieser Konferenzgeschichte. Das durften wir ja nicht machen. Und es war auch ein technisches Problem, weil wir dazu eben teure Konferenzkarten machen. Und es hatte auch noch ganz andere technische Probleme, weswegen das gar nicht wünschenswert war. Und was wir dann ausgedacht haben, war so eine Walkie-Talkie-Geschichte, die eine interessante soziale Folge hatte, weil das so ähnlich dann funktioniert wie ein Textchat. Weil du... drückst die 4, sagst was, kannst mal machen, drück mal die 4, sagst was, drückst nochmal die 4.
Übrigens musst du nicht warten, bis ich fertig bin. Schlag mir doch mit 5.
Und jetzt kann ich was sagen, bla, 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 und dann drücke ich nochmal die 4.
Dann drückst du nochmal die 4. So. Und das hat jetzt natürlich wenig Effekt, weil du es ja schon gesagt hast, aber alle anderen, die halt im Raum sind, würden es jetzt auch hören.
Ach so.
Wenn viele Leute im Raum reden und das tun, dann schachtelt sich das und queut sich genauso wie so im Chat die Textnachrichten sich eben aneinander rein. Und wenn eben viele Leute reden, hören dann auch alle auf zu reden, weil eben zu viel kommt. Sodass sich automatisch der Gesprächslevel dann anpasst. Aber das Schöne ist, das macht halt alles der Computer. Tatsächlich waren es irgendwie zwei Computer, die das gesteuert haben. So einer, der sich so ein bisschen um die Logik und den Überbau gekümmert hat und der andere einfach um die Telefonleitung.
Wann sind wir jetzt? 1900 wie viel?
Wann haben wir? 93 hatten wir das? 94? 10 Jahre ist das Ding alt.
Bin ich da jetzt immer noch alleine? Ja, ne?
Ja, ich versuche meine Frau da reinzubekommen. Ich komme jetzt von hier auch nicht rein. Das ist das Problem.
Wieso nicht?
Ich glaube, ich habe meine Telefonanlage misskonfiguriert. Ist das peinlich?
Naja, wir haben es gezeigt.
Wir haben es gezeigt, die Villa. Reanimiert ihr die irgendwann nochmal? So, was weiß ich, zur 100. Waren wir nicht zur 100. Sendung? Die Villa reanimieren.
Wollten sie eigentlich zum Kongress irgendwie auch mal reanimieren oder vielleicht auch schon vorher, je nachdem wann sie ausreichend reanimiert ist, weil es ist eigentlich ein schönes System, um sich zu treffen und so. Man kann es halt einfach mit dem Telefon benutzen. Man braucht keinen Computer, keinen Laptop, kein WLAN, man kann einfach Telefon nehmen und es ist irgendwie ganz praktisch. Man kann Nachrichten hinterlassen.
Ja, wir können immer zur 100. Sendung können wir die mal auch für den öffentlichen Zugriff dann hier.
Das ist noch eine
für
Weile.
Die Zuhörer.
Februar.
Ja, das schaffen wir.
Warum ist denn hier die Musik aus? Kaum geht Tim raus, ist die Musik aus. Das Leben ist wirklich hart. Chaos Radio 94, ja, da kommt sie wieder, die Musik. Chaos Radio 94 ist, was ihr hört hier auf Fritz. Und es geht um Telefonieren mit dem Computer. Und nicht nur mit dem Computer als Telefonpartner, sondern auch zum Telefonieren den Computer nehmen.
Richtig, genau. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Es gibt da durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, wie man jetzt eine Telefonleitung irgendwie an den Computer anschließen kann. Bei analogen Telefonleitungen gibt es sogenannte zum Beispiel Line-Check- oder Phone-Check-Karten, wo man einfach eine analoge Telefonleitung an den Rechner anschließen kann und dann über den Computer telefonieren kann, mit einem Headset, über die Soundkarte, wie auch immer, den Computer zum Telefonieren verwenden. Gleiches kann man
auch direkt ein Telefon dran anschließen, oder nicht?
Das ist aber zum Beispiel, was weiß ich, man hat dann Software und man kann automatisch wählen.
Klingelspannung ist 60 Volt. Damit kann man seine Katze elektrokutieren. Also das kannst du nicht so ohne weiter.
Elektrokutieren, was ist das?
Naja.
Also du meinst, der Katze ein Telefon geben und anrufen, meinst du?
Das ist nicht lieb, also dann freut
sie sich. Nein, ich wollte es nur wissen, aus dokumentarischen Gründen.
Ja, man merkt das auch, wenn man zwei so Telefonkabel in der Hand hat und da ruft gerade jemand an, das merkt man dann doch relativ deutlich.
Ja, das ist ziemlich heftig. Das ist im Wesentlichen, so wie ich das sehe, das und natürlich die unglaubliche Unzuverlässigkeit dieser analogen Hardware war das wesentliche Problem. Es gab eine ganze Menge analoge Karten. Groß auf dem Markt war Dialogic mit der, ich habe vergessen, wie
die
heißt.
Das sind jetzt die kommerziellen Karten für größere Einsätze mit vielen Leitungen.
Ja, genau.
Was es immer noch gibt und in den USA auch tatsächlich populär sind diese von der Firma Quicknet zum Beispiel vertriebenen Line-Check-Phone-Check-Karten. Wo man also als Einzelanwender das an seinen Telefonanschluss anschließen kann und dann eben zum Beispiel das Wählen aus dem Rechner heraus machen kann. Ist natürlich alles äußerst beschränkt. Richtig interessant wird das in der Kombination mit ISDN. ISDN als tatsächlich digitaler Telefonanschluss, der verträgt sich dann mit dem Computer auch viel besser. Und sobald ich jetzt eine ISDN-Karte in einem PC drin habe, dann ist alles Weitere, was ich damit machen kann, eigentlich nur noch von der Software abhängig. Ob ich da jetzt darüber telefoniere oder Fax versende, was auch immer, die Integration ist da dann eigentlich relativ unbeschränkt. Es gibt auch diverse andere Lösungen, wo man eine Art externes Telefon hat, das nochmal über USB mit dem PC verbunden ist, wo man dann nur wählen kann, aber eigentlich die Sprachinformation nach wie vor über das Telefon geht. Für ISDN gibt es natürlich auch zahlreiche sogenannte TK-Anlagen. Das sind dann kleine Telefonieanlagen, wo ich meine 3-4 Telefone anschließen kann, für die Leute, die auch unbedingt am Klo oder in der Küche ein Telefon brauchen. Und diese TK-Anlagen bieten meistens dann auch die Anschlussmöglichkeit an den PC, wo ich dann sozusagen auch wieder die Schnittstelle habe und irgendwelche Audiodaten aus dem PC aufs Telefon bekomme oder umgekehrt. Ich kann dann eben damit sowohl ausgehende Telefone machen, als auch eben eingehend zum Beispiel Anrufbeantworter-Software laufen lassen oder eben auch solche ganzen Voice-Mailbox-Systeme programmieren, wie im Prinzip eine kleine Villa oder was auch immer.
Ja, ich glaube, die meisten Leute haben sich wirklich einfach erstmal ihre Anrufbeantworter und ihre Voiceboxen geschrieben.
Richtig, ja. Also gibt es für alle gängigen Betriebssysteme Anrufbeantworter-Software. Und wenn ich das in einem Programm realisiere, statt dass ich mir so ein Anrufbeantwortergerät hinstelle, dann habe ich halt eine ganz viel größere Flexibilität. Ich kann dann so Dinge machen wie unterschiedliche Ansagen, je nachdem von welcher Telefonnummer aus gerade angerufen wird und
welche Uhrzeit.
Ich kann die aufzuzeichnende Länge, also wie lange jemand drauf sprechen kann, auch dann wieder in Abhängigkeit machen von wer anruft oder nach dem wievielten Klingeln hingegangen wird, kann ich nachts nach dem ersten Klingeln schon machen oder bevor es überhaupt klingelt und tagsüber eben erst nach dem fünften Klingeln, so diese ganzen Konfigurationsmöglichkeiten, die habe ich natürlich.
Aber da überwog wirklich der Spieltrieb, wenn man genau ist. Also es klingt einfach nicht spannend.
Ich dachte schon,
und es
war
damals unglaublich spannend. Ich
because
weiß nicht, warum.
We can.
Ja, because we can.
Genau.
Die Anwendungen waren im Allgemeinen doch ziemlich langweilig. Es gibt nur sehr wenige Anwendungen, wo Leute wirklich interessante Sachen gemacht haben, die man jetzt nicht sofort erwarten würde. Eine gute, die mir einfiel, ist, das hat vor nicht allzu langer Zeit jemand in England angefangen. Du bist im Pub, du hörst ein Stück Musik, du weißt nicht, was es ist. Du rufst eine Nummer an, hältst dein Handy in die Luft Und dann kommt irgendwie nach 20, 30 Sekunden, wird angesagt, welcher Titel das ist. Das ist jetzt kein so fürchterlich dringendes Bedürfnis, aber manchmal ist es schon.
Mit Sicherheit gibt es einen Markt dafür. Es gibt sogar
einen Markt für Klingeltöne. Ja, das funktioniert super. Die haben eine riesige Datenbank gebaut und ihre eigenen Algorithmen, um das kurz zu vergleichen.
Das ist dann die Software, die dann auch so für GEMA-Verletzungen dann auch eingesetzt wird, richtig?
Oh, das ist jetzt eine Idee. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Bestimmt.
Ja, es gibt so Systeme, die halt einfach Radio hören oder irgendwie Sendungen aller Art einfach hören und versuchen eben automatisch festzustellen, was wird da gespielt und dann entsprechend halt andere Überprüfungen machen, als jetzt CD-Empfehlungen rauszugeben. Das ist,
Das Problem meines Erachtens, an dem die meisten Applikationen kranken, ist, dass das mit Programmieren gar nicht so viel zu tun hat, sondern es hat viel mehr mit Musik zu tun und mit guter Benutzerführung und mit Sprache. Es ist eine musikalische Sache und viel weniger eine Sache des Programmierens. Es gibt wahnsinnig viele Systeme, die unglaublich schlecht programmiert sind.
Kannst du dem Gerät nicht sagen? Ah, kannst du dem Gerät auch sagen?
Ja, das blendet auch hier.
Enorm.
Ich höre da nichts von. Ich kann fast gar nichts mehr sehen, aber ich kann ja hier nichts für die
Pausen. Achso, ich meinte jetzt Blende im Sinne von Blende.
Im Sinne von Blende?
Ja, nicht im Sinne von Reflexion.
Blende. Ich habe hier ein 2 Sekunden Crossfade-Playback, wenn du das meinst.
Wenn du
möchtest, kann ich ihn gerne noch auf 3 oder 4 Sekunden hochsetzen.
Naja, wenn wir jedes Mal eine Lücke haben und dann hier panisch irgendwelche Leute reingerannt kommen.
Ich sag nur Mut zur Lücke. Okay. Ja, Telefonanlagen. Das ist natürlich ein tolles Thema, weil man braucht ja welche. Und wenn man sich so richtig überlegt, was so eine Telefonanlage heute ist, dann stellt man fest, ist eigentlich auch alles nur noch ein Computer, nicht? Die schließt man ja auch schon an PC an, um sie zu konfigurieren, mehr oder weniger elegant. Erst mit blöden Windows-Programmen, die man dann irgendwie installieren muss. Und wenn man kein Windows hat, dann kann man sie nicht benutzen.
Und indem du so Sternchen, 28-stelliger Zahlencode Sternchen eingibst.
Genau, solche.
Um dem Ding zu sagen, ich weiß, wovon ich spreche, mein Lieber.
Genau, und heute probieren sie es halt mit Webinterfaces, aber geben sich auch jede Mühe, irgendwie das so sehr vom Internet Explorer abhängig zu machen, dass man kotzen könnte. Wie auch immer, es gibt Alternativen. Es gibt auch Alternativen im freien Softwarebereich, zum Beispiel.
Da hat sich einiges getan in den letzten 1-2 Jahren. Und zwar ist die Idee einfach, dass man jetzt nicht eine TK-Anlage kauft, die eigentlich nichts anderes ist als 3-4 Interfaces zu so einer ISDN-Leitung hin, also zu dem sogenannten S0-Bus. Und einem kleinen Mikrocontroller, sondern man macht das einfach in Software. Das heißt, man steckt sich in seinen PC 3-4 ISDN-Karten rein und hat dann eben eine Software laufen. Da gibt es zum Beispiel das PBX for Linux-Projekt für Linux-Anwender, die da dann diese Software, die die Aufgabe der TK-Anlage übernimmt. Und dann kann ich natürlich die Software eben auch vielfältig konfigurieren und zwischen unterschiedlichen ISDN-Telefonen vermitteln, Konferenzschaltungen machen, eingehende Anrufe auf Internettelefone zuordnen und so weiter und so weiter. Das ist aber alles noch eine reine Telefonieanwendung. Mittlerweile ist natürlich das Internet auch allgegenwärtig. Diese ganzen Sachen wie die Villa und was wir in der Vergangenheit erwähnt haben, war ja alles vor der verbreiteten Nutzung des Internets. Und dann kommt das Schlagwort auf, das sogenannte VoIP, das Voice-over-IP, was an und für sich erstmal ein Überbegriff ist für alle möglichen Technologien, die Sprachdaten über das Internet transportieren. Und sowas kann ich dann integrieren mit einer solchen TK-Anlage und dann bin ich bei Software, die zum Beispiel sich nennt Asterisk. Also nicht Asterix, sondern Asterisk.
Wie der Stern auf der Telefontastatur.
Genau. Und der häufig zu Vermittlungszwecken verwendet wird bei Telefonieanlagen. Drücke ich meinen Stern und kann dann irgendwie weiterverbinden zum Beispiel. Und dieses Asterisk integriert jetzt so eine Telefonanlage mit Internet über Telefonie. Das heißt, ich schließe da mein ISDN-Telefon an und dann kann ich über das ISDN-Telefon sowohl ganz normal telefonieren im Telefonienetz als auch in Anrufe über das Internet tätigen.
Und dann kann ich meine Freundin, die irgendwie in Amerika sitzt, rufe ich dann über Voice-over-IP an und zahle dann gar kein Geld. Das ist also wirklich interessant, auch für Endanwender.
Also zumindest kein Geld, was du nicht eh bezahlen musst für deinen Internetanschluss.
In dem Sinne, genau.
Genau, richtig. Da gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen kann ich das mit so einer Vermittlungssoftware und echten Telefonen machen. Zum anderen gibt es Telefone, die das schon unterstützen. Also ich kann mir einfach ein sogenanntes SIP, das ist eines der Voice-over-IP-Protokolle, SIP steht für Session Initiation Protocol, kaufen. Oder das
aktuelle Buzzword sozusagen.
Genau, das aktuelle Buzzword. Ein bisschen ältere Telefone unterstützen so den mehr oder weniger Vorgängerstandard H323, nennt sich der. Diese Telefone, die haben dann in aller Regel eine Ethernet-Steckdose, also so einen ganz normalen Netzwerkstecker, und das kann ich dann mit meinem DSL-Modem verbinden und dann eben direkt von dem Telefon in gewohnter Art und Weise Hörer abnehmen, Nummer wählen, telefonieren.
Sehr angenehm.
Du hast doch so ein Teil, oder?
Ich habe das seit mehreren Monaten läuft es bei mir. Und seit ich diesen obskuren Netgear-Router gegen einen Linksys ausgetauscht habe, funktioniert es auch richtig problemlos.
Aha.
Also ja. Es ist.
Wann hast du denn das gemacht jetzt? Nach der vorletzten Radiosendung oder wie?
Wann war denn das?
Weiß ich nicht.
Vor 6 Wochen oder sowas, ne?
Tja,
weiß gar nicht. Also das ist auf jeden Fall eines der großen Probleme, die die Leute treffen. SIP und NAT Traversal, wie sich das so schön nennt.
Ja, da kommen wir dann noch separat dazu, das sind dann die Probleme. Jetzt sprechen wir erstmal über die Möglichkeiten, die sich auftun. Okay. Probleme behandeln wir zum Schluss.
Ja, was man hier klar machen soll, also dieses über Internet telefonieren, das ist insofern natürlich verwirrend, als dass, wenn man mit jemandem telefonieren möchte, dann möchte man natürlich eigentlich auch auf seinem Telefon anrufen. Also es gibt ja neben dem Internet nach wie vor das riesige Telefonnetz und es geht ja hier nur darum, eine alternative Anschlussmethode zu finden, auf der einen Seite. Das heißt, entweder ich lasse mir meinen ISDN-Anschluss nach Hause legen und dann schließe ich mein ISDN-Telefon da an, oder ich sage einfach, ich habe Internet, ich brauche nicht noch eine Leitung und mache die Verbindung über das Internet zu jemandem, der für mich diese Daten dann in das ISDN-Netz oder Telefonnetz, über welchen Zugang auch immer, übermittelt. Das ist so das, was diese SIP-Provider machen, von denen es jetzt schon einige gibt.
Das ist ein mögliches Anwendungsszenario, ja.
Genau.
Also ich kann zum einen von einem Internetanschluss zu einem Internetanschluss telefonieren. Ich kann aber auch von einem Internetanschluss in das normale Telefonnetz oder umgekehrt machen. Und dafür gibt es eben die sogenannten SIP oder allgemein Voice-over-IP-Provider, die dann so ein Gateway, eine Vermittlungsstelle zwischen dem traditionellen Telefonnetz und dem Internet anbieten. Da bekomme ich dann eine Nummer. Und unter dieser Nummer können Leute anrufen und das wird dann dort gewandelt und über das Internet zu mir transportiert.
94 telefonieren mit Computern. Mittlerweile sind wir tatsächlich beim Telefonieren, also normales Telefonieren übers Internet angelangt. Und wir hätten natürlich gerne ein paar Klangbeispiele von euch. Also falls ihr Internettelefonie betreibt, ruft uns an unter 0331 70 97 110, auf dass wir hier mal hören können, wie es sich anhört, wenn übers Internet telefoniert wird. Wir machen jetzt erstmal Nachrichten. Danach sage ich dann nochmal, dass ihr bitte anrufen sollt, weil Matthias muss Nachrichten machen, kann nicht ans Telefon gehen gleichzeitig.
Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1.
11:30, guten Abend.
Fritz Info.
Die Nacht bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 14 und 8 Grad zurück. Morgen wird's richtig schön, viel Sonne, ganz selten mal ein paar Quellwolken und kein Regen. Die Temperaturen klettern auf maximal 28 Grad und die Meldungen klettern auf Matthias Kerkhoff.
Zwei pakistanische Geiseln sind von ihren irakischen Entführern offenbar ermordet worden. Das meldet der arabische Sender Al Jazeera. Auf einem zugesandten Videoband seien ihre Leichen zu sehen gewesen. Die beiden Männer arbeiteten für den amerikanischen Streitkraftdienst. Sie seien getötet worden, weil Pakistan Truppen in den Irak schicken wollte, hieß es auf dem Video. Die Bundesregierung will für mehr Wettbewerb und Transparenz auf dem Strom- und Gasmarkt sorgen. Dafür verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf für ein neues Energiewirtschaftsgesetz. Das Gesetz sieht eine Überwachung des Wettbewerbs durch eine Regulierungsbehörde vor. Durch das neue Gesetz solle auch die Strompreismarktentwicklung sinken, heißt es. Der Prozess gegen den früheren Verteidigungsstaatssekretär Holger Pfahls kann möglicherweise bereits im September beginnen. Pfahls stimmte heute einer raschen Auslieferung nach Deutschland zu. Pfahls war vor zwei Wochen in Paris gefasst worden. Der FC Bayern München steht im Finale des Ligapokals. Der deutsche Fußballrekordmeister gewann in Wattenscheid mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Der Gegner wird morgen zwischen dem Meister Werder Bremen und dem VfB Stuttgart ermitteln. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A2, Berliner Ring Richtung Magdeburg, zwischen Wollin und Ceesa. Wieder einmal ein Unfall, zwei Fahrstreifen blockiert, Stau, bitte Vorsicht.
11:40. Vielen Dank, Matthias.
Au! Au! Au!
Gust! Fritz im August.
It's a jungle out there.
12 Jahre Blackboard Jungle. Die Fritz-Party im To Be Club Berlin. Scala. Das exklusive Radiokonzert im großen Sendesaal des RBB. Seed. Live in der Wuhlheide Berlin.
Zuerst kommt der Blitz, dann kommt der Donner.
Virginia jetzt. Live, auch in der Wuhlheide Berlin. Summer Spirit. Das Open Air auf dem ehemaligen Militärflugplatz Niedergörsdorf. Fritz, im August, Blackboard Jungle, Scala, Seed, Virginia jetzt und Summer Spirit. Tu alles zusammen, dann heißt das
beste Musik.
Und im Radio? Fritz!
Hey, du kannst doch die Musik nicht einfach ausmachen. Wir waren gerade so schön am Raven.
Ich mach die Musik nicht aus, du machst die Musik aus.
Ich hab die Musik doch nicht ausgemacht, du hast die Musik ausgemacht. Jetzt hast du sie wieder angemacht.
Die Musik hat sich selbst ausgemacht. Das ist halt ein sogenanntes Album. So etwas hat Pausen. Ich kann natürlich hier auch gleich nochmal ein raviges DJ-Set einspielen.
Raviges DJ-Set einspielen, genau. Chaos Radio 94. Ihr seid aufgefordert anzurufen.
0331 für Potsdam 70 97 110.
Wir wollen mal einen kleinen Verbindungsqualität-Test machen. Also wenn ihr Internettelefonie betreibt oder zu Hause habt, ruft uns an und demonstriert uns hier im Radio und allen, die Radio hören, wie sich das anhört, wenn mit Internet telefoniert wird.
Ja. Das ist übrigens relativ gut. Also ich bin, es ist
ich
einfach
bin begeistert. Meine Mutter sagt immer, also ich merke davon gar nichts, bis dann die Leitung zusammenbricht, aber das passiert dann doch ab
und zu. Also man sollte nebenbei irgendwie seine BitTorrent-Server vielleicht nochmal so ein bisschen runter shapen und nicht so viel erzeugen, aber der Bandbreitenbedarf ist relativ gering, zumindest im Vergleich zu dem, was man heute eben so kriegt mit DSL.
80K pro Richtung ist bei meinem.
Also das ist schon äußerst viel eigentlich. Ja. Äußerst viel.
Äußerst viel.
Wie viele Hörer verschrecken wir, wenn wir kurz auf Bandbreite versus Latenz eingehen?
Na, verschrecken wir keine Hörer, da wollte ich unbedingt drauf eingehen. Aber,
warte mal gerade, wir haben einen Anrufer, der Attila. Hallo Attila.
Ja.
Womit telefonierst du gerade mit uns?
Ja, mit IP-Phonie über Zipgate.
Mhm. Ah, ja. Was für ein Telefon?
Das ist jetzt hier Soft-Client, das heißt PC, WLAN geroutet und dann auch noch mit einem Bluetooth-Headset, also voll digital.
Okay, aber du klapperst im Prinzip direkt in deinen Laptop rein.
Genau.
Und welche Software benutzt du?
X-Lite.
Ah ja, auf was für einem Betriebssystem?
Unter Windows.
Aha. Und funktioniert das gut?
Also, ich bin richtig zufrieden. Also, ich bin Telekom-frei mittlerweile zu Hause.
Aha, das heißt, du hast dein ISDN oder welchen Anschluss du auch immer vorher gehabt hast, abbestellt.
Genau, jetzt nur noch QSC, DSL und dann halt Internettelefonie.
Bist du dann auch immer zuverlässig anrufbar? Also funktioniert das?
Bisher noch keine großen Probleme gehabt.
Tatsächlich, also weil ich habe so jeder dritte, vierte Anruf resultiert darin, dass ich nicht höre, wer am anderen Ende ist. Und ich am anderen Ende auch nicht höre, wer es klingelt, ich hebe ab. Also ich habe im Gegensatz zu dir, Attila, ein richtiges Telefon an meinem Router hängen. Das SIP kann und ich hebe ab und nichts passiert. Also
da sollte man dann auch nochmal darauf eingehen. Es ist nämlich so, dass bei diesen Internet-Telefonie-Protokollen, insbesondere bei SIP, die Information über den Verbindungsaufbau und das Wählen und das Klingeln, diese sogenannte Session-Information oder das Signaling-Information, die wird getrennt übertragen von den eigentlichen Audiodaten. Und es kann durchaus sein, dass zwar die Signalisierung, also das Klingeln deines Telefons, das Abheben und so weiter funktioniert, aber dann diese eigentliche Audioverbindung für das Übertragen der Sprachdaten in eine oder beide Richtungen nicht zustande kommt.
Mhm. Ja. Attila, was hast du denn für einen Router?
Ich war bei mir da sehr sorglos. Ich habe einfach den Client quasi als DMZ-Host eingetragen und gesagt, alle Pakete, die du nicht kennst, bitte an den IP-Telefon-Client übertragen. Dadurch geht das dann halt mit Erreichbarkeit.
Aber selbst als DMZ hat es bei mir mal nicht funktioniert.
Wir sollten DMZ erklären. Das Verzeihung, ist die militarisierte Zone. Also ein Rechner, der quasi noch vor der Firewall des Routers steht und von daher sehr viel freizügiger mit dem Netz kommunizieren kann als ein Rechner dahinter. Und hast du es denn auch mal probiert, also außerhalb deiner DMZ, das zu tun?
Ja, da hatte ich dann genau die gleichen Probleme mit Leuten, die auflegen, weil sie denken, ich möchte nicht mit denen sprechen und so. Also es funktioniert noch nicht wirklich hundertprozentig zuverlässig, zumindest mit dem SIP-Client. Also
was für einen Router benutzt du da?
Jetzt habe ich hier so einen SMC-WLAN-Router, Barricade. Wobei der das einigermaßen zuverlässig macht. Ich hatte vorher einen D-Link, mit dem wollte das nicht gehen. Also es ist schon etwas kompliziert. Mit dem alten, altbackenen Protokoll H323, was zum Beispiel die QSC für ihr IP-Telefonie-Produkt benutzt, hat das aber bisher problemlos funktioniert. Also irgendwie scheint das alte Protokoll da ein bisschen besser zu sein. Aber der Standard ist
ja nun ZIP. Ja, also vielleicht mal zu der ganzen Historie und was es da für Protokolle gibt und wo der Unterschied ist. Das H323 ist ein Protokoll, was von der ITU, von dieser International Telecommunications Union, also dieser Telefoniebehörde, spezifiziert wurde. Und das ist sozusagen Telefonie aus der Sicht der Telefonnetzbetreiber über das Internet übertragen.
Ja, wenn du den Standard als Papier bestellen würdest, dann kommt ein Lastwagen.
Ja, richtig. Also das ist ein ganzer Standard. Da geht es also um H323, heißt H225, H245, H225.0, Q931, G711 und so weiter. Also das sind ganz tolle viele Standards, die miteinander interoperieren und das bildet sozusagen das Telefonienetz über das Internet ab. Das ist ein Stückchen älter. Im Internet werden die Standards aber in der Regel durch die sogenannte IETF, durch die Internet Engineering Task Force gesetzt. Und die hat dann eben in der sogenannten RFC 2543 dieses SIP, das Session Initiation Protocol, spezifiziert. Und das ist jetzt Internettelefonie aus der Sicht der Internettechniker. Das heißt, das sieht alles etwas sauberer aus und sieht eher so aus, wie im Internet üblicherweise die Protokolle aussehen und nicht so komische bit-orientierte ASN1-encodete Telefonieprotokolle.
Wenn ich jetzt mal ein bisschen lästern darf, haben die das Protokoll entworfen haben, aber noch nicht zur Kenntnis genommen, dass außer ihnen, die echte IP-Adressen haben, die ganze andere Welt hinter einem NAT, also Network Address Translation, sitzt. Und dass Protokolle, die nicht explizit NAT-freundlich sind, da große Probleme haben
sollen. Ja, das sind aber beide in gleichem Maße. Also H323 hat genauso NAT-Probleme wie SIP. Das liegt einfach im Generellen daran, dass das nicht eine einzige Verbindung im Internet gemacht wird, also eine einzige TCP- oder UDP-Verbindung, sondern dass hier in der Regel mehrere dazu benötigt werden und die in unterschiedliche Richtungen aufgebaut werden und dass da diese Geräte, die man daheim üblicherweise hat und als Router bezeichnet, die aber in Wirklichkeit NAT machen, Network Address Translation, Probleme verursachen. Es ist nur so, dass H323 einfach schon länger existiert und dass man für H323 dann explizite Hilfssoftware in diesen Routern schon eingebaut hat. Das geht für SIP theoretisch auch, aber soweit ist die Technik da halt an dem Stand noch nicht. Da wird man einfach ein Stück Zeit noch warten müssen.
Ja, mit IPv6 und Enum wird alles besser, dann bekommt dieses Telefon eine eigene IP-Adresse. Und
das ist wohl eher eine theoretische, sehr visionäre Option für in 10 Jahren.
Genau so ein Traum wie ein Handy von Apple, ne?
Meinst du 10 Jahre?
Für ja, IPv6? Vielleicht auch 5, aber das wird schon noch lang dauern. Und vor allem hilft es dem Problem auch nicht wirklich wahnsinnig weiter, weil diese Probleme, die existieren bei diesen komplexen Protokollen wie SIP und H323, die fangen eigentlich schon beim Paketfilter an, also bei der Firewall. Da muss noch gar nicht mal eine Adressumsetzung gemacht werden, sondern auch die Firewall muss diese Protokolle kennen, um die sicher herausfiltern zu können aus all dem, was da so ankommt vom Internet. Was all diese Internetprotokolle oder was allgemein Internettelefonie für ein Problem hat, ist die sogenannte Latenzzeit. Also die Zeit, wann ich etwas hineinspreche in mein Telefon, bis es am Hörer auf der anderen Seite herauskommt. Weil das Internet einfach keine Garantien hat, was diese sogenannte Latenzzeit betrifft. Es hängt einfach immer davon ab, wie stark das Netz belastet ist und über welche Strecke im Netz jetzt gerade meine Datenpakete transportiert werden. Also in aller Regel wird man bei Internettelefonie eine geringere Qualität haben im Durchschnitt, als das beim normalen Telefonienetz der Fall ist und leichte bis starke Verzögerungen feststellen, bis jetzt tatsächlich was am anderen Ende ankommt.
Attila ist noch bei uns am Telefon, beziehungsweise am Internet. Ah, geil. Der Attila ist am Internet. Attila.
Schick mal ein paar Pakete.
Attila. Genau.
Ja, mach ich mal.
Erzähl doch mal, wie das funktioniert. Also wie wird das abgerechnet? Weil du musst ja, wenn du raus telefonieren willst aus dem Internet, auf einen normalen Telefonanschluss auch bezahlen.
Genau, das ist so eine Art Prepaid-Verfahren. Jetzt bei dem Anbieter, den ich zurzeit nutze, halt Zipgate, da buchen die einfach im Voraus so 10 Euro ab. Und die kann ich dann abtelefonieren. Haben vernünftige Gebühren eigentlich, so die liegen unter den normalen Telekom-Gebühren, über den günstigsten Call-by-Call-Gebühren und das passt dann. Ein anderer Anbieter, halt mein eigener DSL-Anbieter, die QSC, die bietet das ganz normal per Rechnung halt auch an. Dann telefoniere ich und kriege dann am Ende die Monatsrechnung für DSL und dann die Telefonie geht auch.
Haben QSC auch diese Hardware-Lösung, also dass ich tatsächlich einen echten Telefonapparat in meinen Router stecke?
Nee, nicht, das noch nicht. Das ist noch nicht. So eher, die unterstützen eher die Freak-Lösung nur mit dem PC, wo man dann immer noch
an der Kiste sitzt. Aber du kannst doch...
Selbstverständlich, also du kannst auch ein SIP-Telefon oder in dem Fall ein H323-Telefon verwenden, um zu telefonieren mit denen. Du kannst jetzt kein ganz normales altes Analogtelefon anschließen, aber...
Aber es ist dann eben nicht so komfortabel, wie...
Also, um Telefon geht.
Also weil ich habe zu Hause eben auch SIP-Gate und das war so schön komfortabel, dass ich es einfach einstecke und es konfiguriert sich eben selbst. Das heißt, ich müsste bei QSC, wenn ich das benutzen wollte, dann händisch mich da durchhangeln, wahrscheinlich fürs Telefon.
Attila, was du natürlich auch machen könntest, ich greife jetzt hier schon wieder vor, du könntest dir natürlich auch eine kleine Asterisk-Telefonanlage hinstellen, dann könntest du auch mit dem normalen Telefon telefonieren. Aber was mich eigentlich mal interessieren würde, ist, wie bist du drauf gekommen, das jetzt wirklich so zu betreiben, dass du jetzt Telekom-frei bist?
Das war letzten Endes so ein Thema Optimierung meiner Telefonkosten. Also ich zahle halt für bestimmte Dinge, die ich nicht immer nutze, extra. Also bin relativ mobil, habe also eher damals festgestellt, ich telefoniere viel auf dem Handy, ab und zu ins Ausland. Dafür lohnt sich dann mal die Telekom-Grundgebühr nicht. Und dann habe ich halt nach einem DSL-Anbieter gesucht, weil netzabhängig bin ich dann schon. Da kommt man heutzutage nicht mehr drum hin. Halt nach einem Anbieter gesucht, der mir nur DSL verkauft, ohne einen Telefonanschluss, weil ich gedacht habe, okay, ich kann auch über Handy eigentlich günstig telefonieren. Und dann habe ich das halt festgestellt, dass dann halt ein paar Anbieter, wie unter anderem die QSC, das anbieten. Und dann kam dann halt so letzten Herbst so die IP-Telefonie für Privatkunden auf. Und das war natürlich dann interessant, nach den ersten frühen Versuchen, die es so gab, damals mit NetMeeting, noch genau mit dem besagten Zixel 1496 und was so klang, als hätte man eine Direktverbindung zur MIA, dabei ist es nur der Nachbar mit dem gleichen Modem nebenan gewesen. das ist dann doch schon ein großer Fortschritt gewesen, als ich dann gehört hatte, nö, das merken die Leute nicht, dass es ein Unterschied ist. Das Einzige, was an Unterschied jetzt irgendwie war, was die gemerkt haben, ist, dass ich eine Düsseldorfer Telefonnummer hatte, was für mich natürlich eine große Nachteil.
Ja, ich hatte auch die ersten.
Das ist natürlich ein Killerkriterium.
Die ersten vier Wochen hatte ich auch eine Hamburger Telefonnummer, was auch immer schön war, wo ich dann zwei Stunden vor der Sendung unseren Aufnahmeleiter angerufen habe und der meinte, großer Gott, was machst du in Hamburg? Du musst doch nachher hier hin. Das war eigentlich ganz schön.
Kann man auch schön Schabernack machen. Kann man aber auch zum Vorteil verwenden. Also ich habe zum Beispiel neben meinem normalen Berliner ISDN-Telefonanschluss habe ich einen Zipgate-Account mit einer Nürnberger Vorwahl. Und wenn jetzt, also ich komme ja aus dieser Ecke, wie man in der Sprache unschwer hört, und wenn mich Leute aus Nürnberg anrufen wollen, dann rufen die bei dieser Nürnberger Telefonnummer an, zahlen Ortsnetzgebühren und ich habe es dann letztendlich auf meinem Cisco IP-Telefon in Berlin.
Aber Attila, warum hast du...
Urlaub gemacht. Ich war in Tirol im Urlaub, im österreichischen Teil, habe mich dann dort bei dem Hotel per WLAN ins Netz eingeklinkt und dann über Zipgate halt in Deutschland telefoniert und war halt auch dann zu Ortsnetzgebühren ohne Roamingkosten oder was auch immer dort erreichbar. Also das war
aber warum, richtig schön. Aber warum, Attila, hast du denn überhaupt eine Düsseldorfer Vorwahl, wenn du in Köln wohnst? Sie bieten doch auch Kölner Vorwahlen an, oder nicht?
Jetzt erst. Also, und da muss man die neu kommunizieren und da ja meine Roots eigentlich auch im Fritz-Sendegebiet liegen, so in Berlin, Brandenburg, ist es egal, ob die jetzt nur in Köln oder Düsseldorf anrufen, Festnetz ist Festnetz. Und dann habe ich gesagt, dann bleibe ich bei der Düsseldorfer Rufnummer erstmal.
Vielen Dank, Attila.
Gerne.
Und gute Nacht.
Ebenso.
Tschüss. Danke.
Tschüss. Tschüss.
Chaos Radio 94 immer noch auf der Suche nach Leuten, die per Internet telefonieren und hier mal anrufen wollen, um zu demonstrieren, wie denn die Verbindungsqualität auch ist. Zipgate haben wir eben gehört, also es war eine Zipgate-Verbindung aus Köln mit einer Düsseldorfer Vorwahl, die hier angekommen ist. Was gibt es noch? Was hatten wir? Nikotel gab es noch.
Richtig, es gibt einige Freenet. Anbieter. Freenet bietet das auch an. QSC hatten wir ja auch schon in Verbindung mit dem QSC-DSL-Anschluss.
Skype mittlerweile auch, also Skype wählt mittlerweile auch raus aus dem Internet.
Mhm, ja, vielleicht zu Skype noch eine, noch eine Anmerkung, das ist also ein Voice-over-IP-Dienst, der keines der standardisierten Protokolle verwendet, sondern die verwenden ein eigenes. Das heißt, man kann jetzt nicht von einem rein über das Internet von einem Skype-Anschluss zu einem QSC-SIP-Anschluss zum Beispiel telefonieren.
Das heißt, ja. er müsste außen rumgehen praktisch und meinen SIP-Anschluss als normale Telefonnummer anrufen, obwohl er im Internet anruft.
Richtig, dann ruft jemand sozusagen von seinem Skype-Internet-Anschluss über das Telefonienetz zu deinem SIP-Provider. Dort wird es dann wieder ins Internet gewandelt und das geht wieder über dich.
Was, also das ist dann die
Quadratur des Kreises. Warum? Das müsste man wohl die Firmen fragen, ja. Also das Internet funktioniert einfach deshalb, weil es freie und offen dokumentierte Standards gibt. Mhm. Und es gibt wohl immer wieder Firmen, die das noch nicht so ganz verstanden haben. Man wird sehen, was sich dann letztendlich durchsetzt.
Die versuchen da, glaube ich, auch so einen Hype zu erzeugen, um sich da einfach als Marke zu präsentieren. Mhm. Das hat man ja häufig gesehen, also auch beim Instant Messaging, dass erstmal irgendwie alle versuchen, das rauszuholen, was da ist. Und dann hat man erstmal einen Namen, der ist natürlich auch schon mal was wert, weil es halt hipper ist, irgendwie, was weiß ich, cooler aussieht, irgendwie so ein Special Feature hat, was man eben mit den Standards nicht machen kann. Mhm. Und in der Folge verheiratet man es dann eh wieder mit den Standards, was man von vornherein weiß, aber ist dann eben irgendwie wer so. Ne?
Und dann kostet es wahrscheinlich auch Geld. Skype sagt ja immer nur, die Beta wäre kostenlos. Ne?
Ja, die machen das sicherlich nicht, um kein Geld zu verdienen. Also das kann man sich kaum vorstellen.
Nicht
ja.
bei der Vorgehensweise. Ja.
Was auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wenn ich rein vom Internet zu einem anderen Anschluss im Internet telefonieren will, also brauche ich keinen Anbieter und ich brauche keinen Account und ich brauche kein Guthaben und ich muss nichts zahlen. Es geht einfach über das Internet. Sobald ich einen Internetanschluss habe, funktioniert das. Nur dann, wenn ich diese Brücke in das traditionelle Telefonnetz schlagen möchte, dann muss ich hier in irgendeiner Art und Weise mir einen Anbieter suchen.
0331 70 97 110. Wer telefoniert denn übers Internet und würde jetzt gerne mal hier vorführen, wie sich das anhört? Also Freenet übrigens gibt es auch noch, die es anbieten. Und wenn man von denen DSL-Anschluss nimmt, dann gibt es, glaube ich, irgendwie auch noch Freiminuten für Umme. Also um ins klassische Telefonnetz zu telefonieren. Dann draußen. Chaos Radio 94 telefoniert über das Internet. Ihr seid aufgefordert anzurufen, 0331 70 97 110. Verbindungsqualitätsüberprüfung ist, was wir hier machen. Und angerufen hat der Bernhard. Hallo Bernhard.
Ja, hi.
Ah, bei dir dauert es ein bisschen. Da haben wir die berühmte Latenz.
Naja.
Dafür klingt es sehr,
sehr, klar. Sehr satt. Sehr. Womit telefonierst du?
Ich telefoniere über einen Rechner, auch mit dem X-Lite. Und auch über Zipgate. Mhm.
Hast du auch so ein Telefon noch dazu geholt?
Nee, aber ich plane das mal zu machen. Ich wollte jetzt erstmal ausprobieren, wie es so klappt, um dann, wie mein Vorredner, auch mal komplett umzusteigen. Mhm. Aber nur, wenn die Stabilität annehmbar ist.
Was für einen Internetanschluss benutzt du?
Über GMX.
Was ist das so kapazitätsmäßig?
DSL?
Wie meinst du das?
Na, wie schnell?
Also DSL, ja klar, DSL.
Ja, aber wie schnell ist dein, da gibt es ja verschiedene.
Den 768er.
Mhm. Also quasi im Upload, also zu uns nur 128 Kilobit, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau.
Okay, und hast du dann irgendwie Probleme mit dem Telefonieren, wenn du nebenbei noch ein bisschen rumsuchst?
Ja klar, da sollte ich die Füße stillhalten.
Ja, das heißt, es bricht dann schon ab und so, also gibt dann irgendwie Ruckler oder wie.
Was für das letzte?
Ja genau, deshalb wollte ich es mal noch ausprobieren und dann auch mal gucken, ob ich mir so eine Box hole, um ein richtiges Telefon anzuschließen. Mhm.
Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil diese Box reserviert sich auch die Bandbreite, also sie kommt vor den Router nochmal, ist selbst ein Router wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, und reserviert sich die Bandbreite, die das Telefon auf jeden Fall zum Telefonieren braucht. Also die wird vorher abgezwackt, bevor du überhaupt dein Internet bekommst.
Man kann sowas auch im Router machen, also wenn man jetzt nicht so ein Endprodukt kauft, das von den Funktionen her sehr beschränkt ist, sondern wenn man jetzt zum Beispiel mit seinem eigenen Linux-Rechner einen Router betreibt, dann kann man durchaus mit sogenannten Traffic-Shaping-Maßnahmen oder auch Quality of Service ist das Schlagwort dazu, hier Bandbreiten sowohl fest reservieren als auch einfach bevorzugen. Also,
dass ich kann das nicht, also.
Ja, ich sag ja, wenn man...
ja, der Woman Acceptance Factor sollte doch da sein.
Der WAF.
Das heißt, wenn die Frau im Hause das nicht akzeptiert, dann brauchen wir das nicht anschaffen.
Ich kenne das nur als Spouse Approval Factor. Aber jetzt sag mal, Spouse Approval Factor.
Spouse Approval.
Sag mal, wie telefonierst du denn jetzt? Einfach, hast du ein Headset oder hast du ein Mikrofon und Lautsprecher? Du hast ein Headset auf, ja. Das ist ja dann auch gewöhnungsbedürftig. Also wenn man jetzt länger telefoniert, ist es wahnsinnig angenehm, aber wenn man einfach nur mal kurz anrufen will, dann nervt das ja. Das bringt dann einen dann wahrscheinlich dazu, sich tatsächlich so ein richtiges normales Telefon-Endgerät anzuschaffen.
Ja, genau.
Ja.
Mhm. Das ist auch ein bisschen, also ich merke halt auch mal wieder, man kommt sich schon ein bisschen doof vor, wenn man irgendwie immer so einen 20 cm Abstand vor seinem Laptop kniet und dann irgendwie so auf die Tastatur redet, so als hätte man so eine persönliche Beziehung zu F1.
Ja.
Insbesondere wenn auch andere Leute.
Wenn man normal halt ein Decktelefon gewohnt ist.
Ja, also es gibt, die Technik steht ja da erst am Anfang, aber es gibt mittlerweile durchaus also zum einen die Möglichkeit, dass man eben so eine Telefonanlage betreibt, die dann ein analoges Telefon oder ein Deck, also so ein Schnurlostelefon, anbindet an das Voice-over-IP, oder aber es gibt mittlerweile auch Telefone, die über dieses Wireless LAN, also über dieses 802.11 oder WLAN oder wie auch immer es genannt wird, über diesen Standard für Funknetzwerke kommunizieren. Die sind noch sehr teuer und die Akkulaufzeit ist sehr gering und so weiter, aber das sind alles technische Probleme, die in Kürze gelöst werden.
Aber woran du jetzt im Moment konkret denkst, das ist so eine kleine Box, die schließt du an dein Ethernet an, auf der einen Seite und auf der anderen Seite an dein Telefon, richtig?
Ja, genau. Ja, klar.
Und die gibt es, glaube ich, auch für relativ wenig Geld. Was kostet die? 40 Euro?
Ja, ein 100er.
Nee, ein Huni ist das schon.
Huni kosten die noch?
Na, je nachdem, wo du kaufst. Also du kannst versuchen, es in den USA zu kriegen, so mit irgendwie selber reinfliegen, dann ist wohl eher die Hälfte, aber hier wird derzeit noch so der die Early Adopters Punishment Fee aufgeschlagen und die ist ja, wie wir wissen, nicht ganz unerheblich. Also ich finde übrigens, wo wir das gerade angesprochen haben, mit diesem sozialen Verhalten, so kann mich noch gut erinnern, Anfang der 90er Jahre, als man im Prinzip für ja angeschaut wurde wie so ein Triebtäter, wenn man irgendwie sein Telefon, also sein Mobiltelefon benutzt hat und sich auf einmal so ein schwarzes Brikett an die Backe geklebt hat, dann fanden die Leute einen ja schon sehr unhöflich. Und jetzt gibt's dieses neue Phänomen, so, erlebt das in meiner Uni, dass irgendwelche Studenten auf einmal anfangen, so mit ihrem Laptop zu reden. Einfach, eben hat man sich noch unterhalten und dann haben sie irgendwie ihren Freund in Kanada angeklickt. Hat man ja auch noch nicht erwähnt, mit Instant Messaging und Telefonie, das funktioniert ja eigentlich mittlerweile auch ganz gut. Das ist also wirklich so ein neues Phänomen und ich denke, dass auch die Bluetooth-Headsets da demnächst eine Rolle spielen, wenn sie mal richtig funktionieren. wovon man derzeit noch nicht so richtig berichten kann.
Also deins hat doch kürzlich noch funktioniert.
Ja, kürzlich hat es funktioniert, aber es hat dann auch sehr kürzlich, es ist ablebig geworden und es hat einfach so aufgehört zu sein. Das ist schon alles ziemlich dramatisch.
Bernhard? Ja? Vielen Dank für deinen Anruf, bevor wir hier völlig abschweifen und dich vergessen.
Okay.
Tschüss.
Mach's gut, tschüss. Fritz.
Blue Moon. Chaos Radio 94. Und telefonieren mit Computern ist unser Thema heute Abend.
Das war der Mann mit der Latenz.
Der Mann mit der Latenz. Wir haben noch einen Anrufer, 0331 70 97 110, die Nummer der Fritz Hotline. Und Marco ist dran. Hallo Marco.
Hallo.
Du hast eine Frage.
Ich hätte ja eine sicherheitstechnische Frage. Wie schwer oder leicht wäre es für jemanden, irgendwas zu programmieren, so wie derzeitig vielleicht irgendwelche Dialer gibt, die dann dieses IP-Telefonie irgendwie ansprechen, damit das loswählt und dann zum Beispiel auch irgendeine teure Nummer anwählt? Dann hätte man ja den Effekt, dass man über die DSL-Leitung halt irgendwas Teures anruft.
Toll, jetzt hast du es kaputt gemacht.
Das geht natürlich relativ leicht. Diese sogenannten Voice-over-IP-Provider, die geben dir einen Benutzernamen und ein Passwort. Und sobald irgendein Dialer oder was auch immer ein bösartiges Programm in Besitz dieser Daten kommt, kann das natürlich unter dem Benutzernamen und unter dem Passwort beliebige Nummern anrufen und Gebühren erzeugen.
Wie ist denn die Verschlüsselung bei SIP?
Bei SIP selbst muss da überhaupt gar keine Verschlüsselung da sein.
Nein, man nicht wie jetzt Passwort im Klartext, ist nicht dein Ernst.
Das kommt, es kann, ist ähnlich wie bei IMAP oder bei anderen Protokollen, das kann im Klartext übertragen werden, aber du kannst auch jetzt irgendwie einen MD5-Hash oder irgend so etwas machen für die technisch Versierteren, also so eine verschlüsselte Passwortübertragung. Das hängt aber davon ab, was der Provider unterstützt und was das Endgerät unterstützt und was die dann untereinander aushandeln. Theoretisch kann man noch viel mehr verschlüsseln bei SIP, also es gibt auch einen Standard dafür, wie das komplette SIP-Protokoll verschlüsselt wird, dass also niemand mehr abhören könnte, mit wem jetzt telefoniert wird oder was da gerade ausgetauscht wird. In der Praxis kenne ich aber kaum Software, die das bislang implementiert.
Also bei SSL dann, ne? SIP-S oder so, meinst du?
Nein, es gibt tatsächlich einen Standard in der IETF, der spezifiziert, wie SIP-Nachrichten, die eigentlich Klartext-Nachrichten sind, in PGP eingepackt werden.
Ah, so rum.
Aber die Frage ist nach den Dialern und da sieht die Lage ganz genauso aus.
Richtig, das bringt einem in dem Fall nichts weiter, nein.
Bevor man sozusagen lostelefoniert, hebt man ab und dann tippt man irgendwie sein Benutzer-Kennwort und oder Namen und Kennwort ein.
Also üblicherweise legt natürlich die Software das irgendwo ab und da ist ein interessantes Bienennest angestochen. So, nicht? Das kennt man ja schon, Passwörter, die auf der Platte abgelegt sind, sind ein Problem. Das heißt, wenn jetzt irgendwie die erstbeste Tohuwabohu Telefoniesoftware benutzt, die irgendwie so klug ist, das Ding im Klartext in deinen Voreinstellungen irgendwo gut sichtbar für jede Software abzulegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendeine wild gewordene Software das auch herausbekommen kann. Und zwar sehr einfach. Also an der Stelle wird es schwierig. So wie Viren und Würmer heute problemlos dein Addressbook von Outlook oder sowas auslesen und dann ihr Unwesen treiben. Und auch Dialer machen das natürlich ähnlich. Ist das hier ganz genauso möglich und auch ein echtes Problem. Insofern wäre es überhaupt sinnvoll, als allererstes darauf zu achten, dass wenn man mit Software arbeitet auf seinem Computer, dass man dieses Kennwort, also dass man sich oder in irgendeiner Form sicherstellt oder zumindest soweit hinterfragt, dass man weiß, wie es läuft, dass eben dieses Kennwort auch amtlich verschlüsselt abgelegt wird. Das geht halt entweder, also auf Mac zum Beispiel gibt es diese System-Keychain, wo ohnehin alle Programme ihr Passwort ablegen und dann ist es eben mit einer recht modernen Verschlüsselungsalgoritmus verschlüsselt, diesem AES 256. Bei Windows muss ich passen, da weiß ich nicht ganz genau, ob es da überhaupt sowas gibt wie ein Schlüsselbund. Gibt es sowas?
Nee, nicht im Betriebssystem selber. Nicht, dass ich wüsste. Da macht jeder das. Jede Applikation macht das für sich selber.
Genau. Also da bist du sozusagen ein bisschen im Wald. Letzten Endes hast du aber auch mit dem Telefon dasselbe Problem. Weil natürlich das Passwort muss natürlich irgendwo gespeichert sein. Es ist dann eben im Zweifelsfall in dem Speicher in diesem Telefon drin.
Ja, nur mein Telefon telefoniert nicht, wenn ich es nicht abgehoben habe.
Ja, aber dein Telefon reagiert unter Umständen auf Netzwerkanfragen, wenn du es nicht abgehoben hast, weil es ist ja ein Computer, da ist ein Webserver drin, mit dem du das konfigurierst und von daher hat es einfach genau die gleiche Angriffsfläche. Also es, im Prinzip ist es auch wieder ein echtes Thema, die Sicherheit dieser Telefone zu machen. Und ich könnte Stein und Bein drauf schwören, dass das, was heutzutage so an SIP-Telefonen verkauft wird, einfach Löcher hat wie Käse. Ja, so, das ist vollkommen klar. Aber ne?
von daher immer ein Prepaid, da auch also durchsetzen
das mit den
Prepaid-Guthaben immer klein halten am besten, ne?
Das ist genau der Punkt. Also die Dialer funktionieren ja so, dass irgendjemand eine 100, also dass der das Programm, das, der Virus, der Wurm, ruft eine 190er Rufnummer an oder eine Rufnummer in irgendeinem Land, wo es sehr teuer ist und bekommt davon Geld ab. Also die Leute machen das ja, um Geld zu verdienen. Solange du gar kein Gateway benutzt, wie irgendwie jetzt Nikotel oder Zipgate, und nur im Internet telefonierst, ist es vollkommen harmlos. Das ist überhaupt kein Problem. In dem Moment, in dem du jetzt Zipgate benutzt und du hast ein Guthaben von 10 Euro, dann kann es dir natürlich passieren, sobald sich das genügend rumgesprochen hat, dass irgendjemand über den Dialer sozusagen eine 190er Rufnummer anruft und dann deine 10 Euro in kürzester Zeit weg sind. Da, wie immer, Kontrolle über die Rechnung. Ja, Dialer sind so ein bisschen auch ein Windows-Problem.
Sehr.
Also wäre zumindest eine etwas bessere Alternative ein echtes Hardware-Telefon, weil
ist ein dann bisschen auf
dem Computer gespeichert wird.
Na, ist ein bisschen sicherer, aber wenn dann tatsächlich das Passwort im Klartext übertragen wird, dann kann ein Rechner, der im gleichen Netzwerk angeschlossen ist, das schon auch sich mit sniffen, so genannt.
Genau, also das Wichtigste wäre überhaupt erstmal auf dem Telefonsystem, egal ob das Software oder Hardware ist, zu drängen, was verschlüsselt arbeitet und auch diese Telefonprovider müssen einfach in Kürze alle nachlegen. Und das wissen die sicherlich auch schon und wenn sie es nicht wissen, dann haben sie ein Problem, weil das natürlich gerade aus den genannten Gründen ein echtes Problem ist. Ja. Außerdem haben wir natürlich auch noch das andere Thema, Abhören, ist natürlich im Internet einfach auch mal wieder schön einfach so. Derzeit muss man halt Zugriff aufs Telefonnetz haben, das haben die Behörden natürlich, aber nicht gleich wie im Internet tausende von Providern, die man jedes Mal benutzt. Und man muss sich schon im Klaren sein, dass wenn man eben eine nicht verschlüsselte Verbindung hat, dass die dann eben auch von ihrem Audiotransfer her mitgehört werden kann.
Von sozusagen zufälligen Individuen mehr oder weniger.
Random
also für den Suspects. Für die Behörden ist es außerordentlich schwierig geworden, Voice-over-IP-Telefonate abzuhören. Und richtig. Da ist keine Infrastruktur für vorhanden, soweit ich weiß. Und ich weiß, wie das
als,
Thema mehr
als mir richtig, ist. Das wurde auch diskutiert, als die IETF dieses SIP, dieses Session Initiation Protocol, spezifiziert hat. Da hat man explizit gesagt, uns interessieren diese Bedarfsträger nicht, wir wollen keine extra Mechanismen für die sogenannte Lawful Interception einbauen in unsere Protokolle. Und die sollen schauen, wo sie bleiben. Das ist eben anders bei dem H323, was ja aus dieser ITU herauskommt. Und die ITU, die Erfahrungen aus dem Telefonienetz heraus hat, die achtet immer sehr genau darauf, dass da Abhörschnittstellen und dergleichen eben mit eingebaut sind, dass Abhörmöglichkeiten überhaupt vorhanden sind.
Ja. Marco, alles klar?
Okay.
Dann eine gute Nacht noch.
Euch auch.
Danke, tschüss.
Danke, tschüss.
Wir haben hier noch was eventuell Interessantes. Jan?
Hallo?
Hallo? Zwei Jans haben wir hier, ne?
Ja, richtig, ja.
Ihr telefoniert womit?
Also, wir haben Asterisk, beide. Der Jan ist in Aachen und da ist halt eine SIP-Verbindung zwischen mir hier in Potsdam und ihm in Aachen. Und euch rufen wir halt über ISDN an.
In der Konferenz?
Genau.
Cool.
Sehr und schön.
Also nochmal, wir sind jetzt, also dieses Studio ist jetzt per ganz normal ISDN, wie es jeder kennt, in deine Asterisk-Risk-Anlage gedingst.
Du hast ISDN zu Hause.
Ja, oder? Genau, also das ist der Router und Der hat halt eine Fritz-Karte für extern und für intern eine HFC-Karte.
Und was ist das?
Das ist eine ISDN-Karte, die man quasi so als Amt betreiben kann und dadurch kann man halt ISDN-Telefone, zum Beispiel, ich habe dir eine Basisstation für DECT angeschlossen, ziemlich günstig anschließen, weil die Karten richtig billig sind. Und man hat halt die ganzen Features von Asterisk dann zur Verfügung.
Welche wären das zum Beispiel?
Ich glaube, bei Konrad Elektronik gibt es welche.
Features meine ich.
Genau, also, was machst Features. Du damit?
Was machst
also,
du?
Also, ich habe ein Skript geschrieben, das sagt Least Cost Routing, checkt also im Internet den billigsten Tarif für die Telekom. Wie heißt es? Call by Call. Du hast Voicemail. Also ziemlich professionelles Voicemail, kann auch per E-Mail die Sachen weiterleiten.
und naja, war so Sachen wie Wartemusik und so weiter und halt alle Protokolle, SIP, H323, das Cisco-Protokoll, dieses Skinny, also ist alles dabei. Mhm. Atmos kann ja alles im Endeffekt.
Atmos ist quasi das Open-Source-Projekt, was man benutzen will. Also man sagt,
wer ist jetzt in Aachen? Bist du jetzt gerade in Aachen?
Telefonanlagen. Hallo?
Bist du jetzt gerade, hören wir dich jetzt gerade aus Aachen oder was?
Ja, ja.
Alles klar, okay.
Und da er ja in Berlin wohnt, kann er halt billig halt per ESN raus telefonieren. Und um die Zuverlässigkeit ein bisschen zu erhöhen, ich meine, ich habe zwar QDSL und es ist halt auch shaping-mäßig überhaupt gar kein Problem. Wir hatten das hier halt auch schon komplett über VPN verschlüsselt am Laufen und seitdem QSC halt ihre Leitung ausgerüstet hat, ist es halt überhaupt gar kein Problem mehr, auch mit viel Down- und Upstream da flüssig zu telefonieren. Also es ist halt echt überhaupt gar kein Problem mehr. Ich muss es halt hier als Festnetzersatzanschluss mit der SRP-Gate auch. Und muss ganz ehrlich sagen, es ist auch so viel billiger, dass diese 10 Euro, die ich da mal drauf überwiesen habe, einfach bis jetzt halten.
Das ist bei mir genauso. Ich habe irgendwann mal 30 Euro habe ich da mal hinüberwiesen. Ich habe immer noch 27 oder so. Das ist,
ja. Obwohl, ich muss mal sagen, mit dem Least-Cost-Router komme ich eigentlich immer mit 1 Cent oder so in Deutschland weg.
Das ja, aber du hast noch eine ISDN-Grundgebühr, ne?
Ja, das ja. stimmt. Aber ich brauche ja mein TDSL. Hier gibt es ja kein QDSL.
Achso. Könnt ihr nochmal so sagen, was ihr in diesen Asterisk-Server so an Geld investiert hat? Also was das wirklich gekostet hat, so eine Telefonanlage aufzubauen, die jetzt über diese ganzen Features verfügt? Vielleicht auch
ja,
nach Features?
Also ich kann es ja mal überschlagen. So, du kannst... Bei mir habe ich eine Fritz-Card, weiß nicht, was kostet die, 30 Euro? Die
ist toll. Ja. Fang mal mit dem PC an.
Fritz-Cards kosten nichts mehr. Also die sind noch billiger inzwischen als die AST-Karten, glaube ich.
Fang mal mit dem PC an, weil das ist ja die wichtigste Komponente.
Also, ja, also ich denke mal, die wird auf eBay so 15 bis 20 Euro kosten.
Ja, und PC haben wir hier so, also ich habe hier einen P2-300 und der ist halt völlig ausreichend dafür.
Also ein alter Pentium 2 oder Pentium 3 tut es auf jeden Fall.
Also, das ist halt dadurch, dass man halt Hardware-DSPs benutzt, ist es halt eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also, die Karten machen ja das ganze Wandeln und so, deswegen ist es sehr, sehr CPU-spannend. Ich glaube, für dieses PBX for Linux, dieses Konkurrenzprojekt, in Anführungsstrichen, von dem einen Menschen aus Köln, dem Jolly, der ja auch auf dem Kongress war und dort NTBAs verschenkt hat, die man braucht, quasi, um das Strom in den lokalen S0-Bus einzuführen, weil natürlich aus der PC-Karte kein Strom für die Telefone rauskommt. Der hat mal angegeben, dass man so ein Pentium 200 MMX mindestens braucht. Und das ist halt irgendwie jetzt eigentlich sowas, was man überall rumstehen hat.
Ja, oder ganz billig irgendwo abstauben kann. Also so, ja, so also uralt PCs,
die sammeln sich kein Geld.
Also ich denke mal, wenn man Glück hat, ist man vielleicht sogar mit 50 Euro insgesamt dabei.
Mhm. Für die komplette Telefonanlage.
Ja, ja, eigentlich schon.
Und wie kompliziert war das Aufsetzen?
Ja, das war natürlich schon wieder eine andere Sache. weil ich meine, der Punkt ist, die Doku von Asterisk ist halt, weil es noch so stark in der Entwicklung ist,
Rattenschlacht.
Und es gibt da halt Wikis, wo das alles sehr gut zusammengetragen ist. Zum Beispiel das voip-info.org-Wiki.
Gut, dass du das erwähnst, das hätten wir eigentlich schon längst mal tun sollen.
Ja, genau. Auf jeden Fall, ich habe mein Wiki gepostet, auch den Link.
In die Wikipedia, in die Mitmachseite, die wir noch gar nicht erwähnt haben, aber okay.
Ja. Ist auch nicht verlinkt von der Seite, deswegen war es ein bisschen, musste ich erstmal durch irgendwelche Mailarchive greifen.
Also mit anderen Worten, man kann irgendwie für 100 Euro sich eine Telefonanlage bauen, mit der man dann beliebig viele ISDN-Telefone intern betreiben kann, vorausgesetzt man hat noch so ein paar NTBAs rumliegen.
Naja, die kriegt man ja umsonst quasi.
Ja, ja, die liegen, ich habe auch noch ein paar.
Was sich halt ein bisschen beschränkt, ist halt die Anzahl der Steckplätze. Also eigentlich kann ich hier sinnvoll in meinem Router nur einen internen S0 betreiben.
Und analoge Anschlusskarten?
Ja, das würde ich aber nicht empfehlen. Ich meine, siehst doch mal realistisch. Auch so eine HFC-Karte, die ist viel billiger als eine analoge Karte.
Ja, aber die ISDN-Telefone sind teurer als die analogen.
Naja, HFC-Wandler kosten ein paar Euro auf eBay.
Ja, aber da habe ich ja noch so ein dummes Teil rumliegen.
Ja, gut, aber...
Die funktionieren noch nicht gut.
Aber nee, trotzdem, was ich meine, das ISDN ist halt erstmal digital. Das heißt, du hast auch die Rufnummernanzeige auf jeden Fall im Funktionieren, wo du bei dir bei irgendwelcher amerikanischen oder asiatischen Hardware nicht so sicher sein kannst. Mhm. Und es wählt halt schneller und es ist einfach hübscher, finde
ich. Ja, ist klar, aber wenn ich jetzt so ein altes Bakelit-Telefon da anschließen möchte, so mein gutes altes T01, so, dann würde mir das ja reichen. Ich meine, gibt es diese Karten in bezahlbar?
Du meinst die analogen Karten?
Ja.
Ja, die kriegt man so in amerikanischen Shops. Es gibt wohl auch so Fakes von der Digium-Hardware, die man im Asterisk halt benutzen kann. Aber es ist trotzdem immer noch teurer, als wenn man sich so eine HFC-Karte kauft.
Richtig, ungefähr?
Ich weiß nicht, vielleicht $70 oder sowas.
Für wie viel Ports?
Für einen Port.
Ach echt?
Ja, ja klar. Es gibt halt auch Karten, die können dann mehr Ports, aber es gibt halt auch für die ganze digitale Technik wirklich dann Karten, die viel, viel mehr Ports haben. Du kannst dir auch eine Premier-Multiplex-Karte oder sowas in das Asterisk integrieren und das ist alles kein Problem.
Anlagenanschluss halt. Also 30 ISDN-Kanäle.
Klar. Ja. Gibt's alles. Also man muss dazu sagen, dass diese sogenannten HFC-Karten, von denen gesprochen wurde, also ich kenne den Großhandelspreis, den ich bekomme, der liegt bei 9 Euro irgendwas. Also das ist so wahnsinnig billig, diese ISDN-Karten mittlerweile, dass man eigentlich sich gar keine Gedanken mehr drüber machen
muss. Da muss man halt nur noch ein ISDN-Telefon finden, was irgendwie hübsch ist.
Ja, also du musst halt auch ein bisschen basteln, das darfst du nicht vergessen. Du musst ja die Drähte gekreuzt an den NTBA anschließen und alles.
Aber das ist übrigens auf der Seite von diesem PBX for Linux Projekt beschrieben, falls das jemand interessiert.
Ja, das ist ja nett beschrieben da.
Super. Ja, das ist isdn.jolly.de. Also genau. Jolly ist J-O-L-L-Y.
Ja, aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin ein glücklicherer Mensch geworden, seit ich diese Telefonanlage habe.
Das ist doch mal eine schöne Nachricht.
Also er ist besonders glücklich, seitdem er als Wartemusik bei, also wenn er irgendwie wartet oder makelt, also Music on Hold hat, hat sich halt so Music MP3 eingespielt, was so Witze enthält und das dann sorgt für eine sehr gute Stimmung, wenn er dann anruft.
Man kann es sogar auch, weil er alles frei programmierbar ist, sowas machen wie dieses T-Ringtones oder wie auch immer das heißt da, wo man Musik hat, wenn man jemanden anruft und so. Das ist also richtig hübsch. Man kann da jeden Tag spielen, wenn man will.
Nur, dass es dann halt schon kostet, wenn man irgendwie
ja gut, aber wenn man von intern anruft und so, dann ist es halt ein nettes Gimmick.
Ja, oder einfach nur übers Internet. Also kosten tut es ja immer nur, wenn du ins Telefonienetz willst.
Das stimmt.
Ja, nein, also ich meinte halt, wenn ich jetzt jemanden hier anrufe, in Potsdam zum Beispiel über das normale Netz und dann kann ich halt auch Musik einspielen lassen, wenn ich das jetzt gerade toll fände.
Also...
Spiel doch mal welche ein.
Ja, genau.
Find das mal toll jetzt.
Ich glaube, das ist nur das Witze MP3, ne?
Was, das Witze MP3?
Nein, keine Ahnung. Ich wollte noch mal was sagen zu dem...
Wie in der Villa, ja.
Sicherheitsproblem.
Du bist im großen Flur.
Ja, Sicherheit.
Sicherheit. Und zwar, das ist natürlich ein Problem mit der ganzen unverschlüsselten Geschichte. Natürlich hat man dann auch irgendwie teilweise so seine Angst, dass man dieses doch noch recht junge Asterisk auf seiner Firewall aufmacht. Ja, und da man ja sowieso nur mit immer bestimmten Leuten telefoniert. Wir haben es halt also zuerst hier gehabt mit VPN und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich sage hat, weil es irgendwie dann genau auf meiner Not aufgehört hat zu funktionieren, aus unerklärlichen Gründen. Aber es hat zu dem Zeitpunkt, wo es funktioniert hat, so gut funktioniert, dass wir uns echt gewundert haben, wie gut es funktionieren kann, dass halt dann voll kann, alles einfach über VPN zu laufen lassen. Und bei IAX halt zwischen den beiden Asterisk-Anlagen ist das ja auch kein Problem. Zipgate setzt ja auch auf IAX, beziehungsweise auf Asterisk.
Und, ja, vielleicht an der Stelle für unsere Hörer, was ist IAX?
IAX ist der Inter-Asterisk-Exchange-Protokoll, das quasi... das, was man benutzen will, wenn man zwischen zwei Asterisk-Telefonanlagen telefoniert.
Was kann denn das?
Ja, es ist also erstmal ein bisschen mehr lightweight als SIP, so wie ich das verstanden habe. Das war wohl der Hintergrund, ein einfacheres Protokoll zu machen, was besser durch NAT durchkommt, etc. Und es ist halt speziell auf die Art, wie Asterisk diesen Dial-Plan hat, also welche Aktionen passieren, wenn man welche Nummern wählen, abgestimmt und keine Ahnung, was genau der Hintergrund war.
Weil ich habe gelesen, dass jetzt Zipgate zum Beispiel auch vorhat, IAX direkt zu unterstützen.
Ja.
Was würde das für Vorteile bringen?
Also ich würde vor allem sehen, dass ich dann weniger Probleme mit eventuellem durch NAT durchkommen hätte.
Ja, ach, das kann man auch dazu sagen. Wenn man das machen will, dann will man das auf seinem Router machen, weil wenn man das erstmal durch so einen anderen Router durch nappen muss, und ich hatte ja vorher so eine OpenBSD-Firewall, die ja für ihre Firewall-Funktionalität gerühmt werden, das ist irgendwie vollkommen irgendwie unmöglich gewesen, da schmerzfrei vorwärts zu kommen. Also das lohnt sich nicht aus, weil man ja mehrere Rechner laufen und also SIP ist echt mal und NAT, das sind so zwei Sachen,
die bedeuten viele schlaflose Nächte.
Ja, und wenn ich da vielleicht mal einsteigen darf an diesem Punkt mit dem NAT, da gab es also schon man ist in der IETF bei der Standardisierung von SIP auf dieses Problem durchaus gestoßen, hat dann eine eigene Working Group gegründet, die sich nur mit diesem Problem befasst und die tut das jetzt, glaube ich, auch schon wieder seit 3 Jahren oder 4. Nur leider ist dabei immer noch nichts Vernünftiges rausgekommen. Ja. Also die einzige wirkliche Alternative oder die einzige wirkliche Möglichkeit ist eben zumindest einen SIP-Proxy, wenn nicht dann eben eine ganze Telefonanlage auf dem Router direkt laufen zu lassen, dann also, ist man die Probleme los.
Frau 6, ja, ich weiß, dass das Asterisk kann auf jeden Fall die SIP-Header rewriten irgendwie, ja, um halt dieses NAT-Problem ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ich habe ja auch ein Cisco-Telefon dahinter. Und das sollte das eigentlich lösen. Mhm. Aber ich hab mich damit nicht weiter beschäftigt.
Ich habe auch ein Cisco-Telefon mit Asterisk daheim, ja.
Die Hoffnung ist halt, dass V6 sich ein bisschen mehr durchsetzt.
Ach.
Und dass vor allem Asterisk das auch kann. Und das ist halt irgendwie mal viel sinnvoller, wenn man wirklich das Endgerät dann direkt anwählen kann. Das, also ich meine, gerade dieses, ich steck's dran und es funktioniert, dürfte mit IPv6 deutlich besser funktionieren.
Theoretisch zumindest, ja. Das große Problem wird sein, aber das ist nun wirklich nicht Thema dieser Sendung, wie sich die Provider mit der Vergabe von IPv6-Präfixen verhalten. Das kann halt noch keiner sagen.
Darf ich nur mal kurz was zu Security sagen?
Na klar.
Und zwar, diese ganze Datentraffic geht ja über RTP. Und ich habe jetzt neulich irgendwann mal gesehen, dass es wohl bald vielleicht auch SRTP oder sowas gibt. Dass halt wirklich der Datenstrom an sich dann verschlüsselt wird. Und das hat ja auch nichts. Dann braucht man nicht so ein VPN als den Totschläger und kann auch mit Leuten, mit denen man kein VPN pflegen möchte, dann secure telefonieren. Da freue ich mich schon drauf.
Wenn das, ja, das ist sicherlich eine sinnvolle Ergänzung.
Ja, auf jeden Fall.
Hattest du nicht auch vorhin gesagt, dass noch ein neues Level 4-Protokoll entwickelt wird, um diesem Problem ein bisschen Herr zu werden?
Ja, die IETF arbeitet gerade an einem neuen Level 4-Protokoll. Level 4-Protokoll heißt, das ist sowas wie TCP oder UDP im normalen Internet jetzt. Das nennt sich dann DCCP. Und man versucht hier ein unglaubliches, leichtgewichtiges, wie man das im Amerikanischen sagt, ein Lightweight-Protokoll zu haben, das speziell für Audio-Streaming und Echtzeit-Multimedia-Anwendungen gedacht ist.
Das Datagram Congestion Control Protokoll.
Genau. Und für die Leute, die sich jetzt wirklich auskennen, Salif Lloyd schreibt mit an dem Standard, also man darf davon ausgehen, dass da was Vernünftiges rauskommt.
Aha. Wäre echt mal klasse. Also
hat aber jetzt mit der Sicherheit nichts zu tun, ist einfach nur ein Protokoll, das eben speziell dafür optimiert ist, eben Echtzeit-Multimedia-Kommunikation im Netz zu realisieren.
Ja,
ja.
Ich finde doch die ganzen Gamer.
Ja, auch für die Gamer und für die Peer-to-Peer-Protokolle. Und wer im Moment eben alles UDP einsetzt und aber eigentlich gar kein UDP einsetzen will, für die Leute ist das gedacht.
Jan und Jan.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, also
und viel Spaß noch.
Ja, danke.
Also, Entschuldigung.
Ein Satz, den ich noch sagen wollte, oder ein Punkt. Warum macht man das alles? Natürlich ist es toll, ist es cool, ist es neu, man kann damit spielen. Aber es gibt tatsächlich auch einen ganz wichtigen Grund, warum man IP-Telefonie verwenden sollte eigentlich. Und zwar ist das günstige Telefonieren über weite Entfernungen. Ja. Ich kann einfach, jetzt in Deutschland im Ortsnetzbereich, das wurde vorhin schon erwähnt, man kann eigentlich, wenn man Least Cost Routing betreibt, immer unter 1 Cent die Minute telefonieren. Aber wenn ich jetzt irgendwo ins Ausland telefoniere, dann sehen die Preise doch ganz anders aus. Und das Internet macht da natürlich keinen Unterschied. Also ich kann problemlos in die USA oder nach Brasilien telefonieren. Ist kein Problem. Und es gibt natürlich in den ganzen Ländern auch SIP-Anbieter, also SIP-Provider, die Gateways betreiben. Das heißt, ich kann mir jetzt in USA ein Prepaid-Guthaben von $10 holen und kann das dann eben in USA zu US-Festnetzpreisen abtelefonieren, hier von Deutschland aus. Oder ich kann mir sogar eine Flatrate holen, das heißt, ich kann dann innerhalb der USA für $19 im Monat so viel telefonieren, wie ich möchte, von meinem SIP-Anschluss hier in Deutschland. Vielleicht ein paar Anbieter dazu. Es gibt dann Broad Voice, das sind die mit der Flatrate. Es gibt Voice Pulse, bei denen sind eingehende Anrufe, glaube ich, sogar kostenlos. Noch Free World Dial-Up, also da gibt es einige Anbieter, die hier zur Verfügung stehen.
Yeah.
Amy, where's that motherfucker?
In Neukölln? Dann 102,6.
Eine voll 1.
Fritz Info.
Die Nacht bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 14 und 8 Grad zurück. Tagsüber wird es richtig schön. Viel Sonne, kein Regen. Temperaturen maximal 28 Grad. Meldung jetzt mit Matthias Kerkhoff.
Zwei pakistanische Geiseln sind von ihren irakischen Entführern offenbar ermordet worden. Das meldete arabische Sender Al Jazeera. Die beiden Männer arbeiteten für die amerikanischen Streitkräfte. Sie seien getötet worden, weil Pakistan Truppen in den Irak schicken wollte, berichtet ein Sender. Die Bundesregierung will für mehr Wettbewerb und Transparenz auf dem Strom- und Gasmarkt sorgen. Dafür verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf für ein neues Energiewirtschaftsgesetz. Das Gesetz sieht eine Überwachung des Wettbewerbs durch eine Regulierungsbehörde vor. Durch das neue Gesetz sollen auch die Strompreise sinken. Der Prozess gegen den früheren Verteidigungsstaatssekretär Holger Pfalz kann möglicherweise bereits im September beginnen. Pfalz stimmte heute einer raschen Auslieferung nach Deutschland zu. Er war vor zwei Wochen in Paris gefasst worden. Der FC Bayern München steht im Finale des Ligapokals. Der deutsche Fußballrekordmeister gewann in Wattenscheid mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Der Gegner wird morgen zwischen Meister Werder Bremen und dem VfB Stuttgart ermittelt. Der Verkehr auf Fritz hat nichts zu vermelden. Weiter gute Fahrt.
12:30, genau. Vielen Dank, Matthias.
Fritz, neunst euch die Brinziger. Nee, Fritz bringt euch die 90er. Die Fritz 90er Party on the road. Titel, die ihr liebt. Titel, die ihr hasst. Und Titel, von denen ihr nicht mal mehr wisst, dass ihr sie kanntet. Die Fritz 90er Party on the road.
Kommenden Samstag ab 20 Uhr Open Air in Finofurt auf dem Mühlenplatz Festgelände.
Mit den Fritz-DJs Frankie Manzell und Stefan Ritter. Die Fritz 90er Party on the road. Die 90er feiern. Und im Radio. Meiste Musik. Fritz.
Yes, ladies and gentlemen, call me the Chocolate Elvis. And I'm gonna go along with this concert. I'm I'm going into my brain there. Here's another Elvis. I've had a whole lot of shit. Another Elvis. Whole lot of shit.
Feld.
Ein weites, weites Feld. Ja, man könnte so viel noch erzählen. Und wir erzählen auch noch ein bisschen was. Zum Beispiel die Sache mit den Telefonnummern. Im Internet funktioniert das ja mit den Namensräumen ganz anders. Da gibt es diese Domains. Es gibt auch ein Schema, wie man die gute alte Welt der Telefonnummern auf die im Internet übliche Erfragung von Namen, in diesem Fall halt Telefonnummern, umstellt. Projekt heißt Enum, enum.org. Ich weiß nicht ganz genau, welchen Status das hat, ob das schon irgendwie höhere Weihen hat. Ich habe nur gesehen, die DENIC hat sich zumindest schon mal für 4.9 hat sie schon mal diese Delegation bekommen.
Das ist durchaus ganz offiziell standardisiert in den IETF-RFCs, soviel ich weiß.
Okay, vielleicht kurz erklärt, wie es funktioniert. Wenn man so eine Telefonnummer hat, von links nach rechts, dann fängt die ja immer an mit Country Code, Area Code, das stirbt jetzt so langsam ein bisschen aus, weil es eh Quatsch ist, und dann halt eben die Teilnehmeranschlussnummer. Und für Deutschland ist es halt am Anfang 4.9, für andere Länder was anderes, sodass man eben schon mal in etwa weiß, wo geht das hin. Im Internet läuft das natürlich alles ein bisschen anders, da kann irgendwie jede Nummer bedeuten, dass es wieder in einen ganz anderen Kontinent geht, aber man hat jetzt einfach die Telefonnummer genommen und im Prinzip umgedreht, Punkte dazwischen gemacht, und dann ist das wie ein Domainname. Also wenn ich irgendwie www.fuba.org habe, dann wird halt erst org nachgeschlagen, dann wird fuba nachgeschlagen, dann wird www nachgeschlagen, und dann kriege ich eben die gewünschte Information, wie zum Beispiel eine IP-Adresse von einem Webserver. Und bei Telefonnummern möchte man halt auch gerne herausfinden, was ist der für diese Rufnummer zuständige Telefonserver. Habe ich jetzt also eine Rufnummer wie 4912345, dann wird das eben genauso umgedreht. Also ich habe 5432149, dann mache ich da überall Punkte dazwischen, dann liest man das wie eine Domain von hinten von rechts nach links, also quasi die 9 und dann die 4 und dann so weiter. Und 9 und 4, das ist dann eben für Deutschland, das liegt derzeit bei der DENIC, und so richtig weiterverteilt wird das derzeit noch nicht. Also ich bin mir nicht so ganz im Bilde darum, wie es jetzt eigentlich real schon mit dieser Delegation, dieser Rufnummern aussieht und wer das jetzt eigentlich tun soll. Aber technisch funktioniert es im Prinzip genauso wie DNS. Und dann kommt man eben von Ziffer zu Ziffer bis eben zu der eigentlichen Rufnummer, die man anrufen will, und dann kann man einfach eine DNS-Abfrage machen. Bitte gib mir doch mal diesen Server. So funktioniert das im Prinzip.
Ja. Weißt du, wie das ist, wer das vergibt oder so?
Kann ich jetzt auch nicht sagen im Detail. Ich habe nur gerade nochmal nachgeguckt. Also angefangen hat das Ganze im Jahr 2000 mit der RFC 2916, in der also spezifiziert ist, wie man diese Telefonnummern, wie wir sie kennen, die sogenannten E.164-Nummern, auf diese DNS-Namen ummappt. Und da hat sich wohl die ITU damit beschäftigt und auch wieder die ITF. Und da haben wir jetzt wieder diese zwei konkurrierenden Standardisierungsgremien. Und einen offiziellen Standard gibt es wohl nicht. Es gibt diese alte RFC, die das beschreibt. Das hat man dann noch verändert und abgewandelt. Und es gibt jetzt ein relativ neues Dokument vom, März 2002, in dem die historische Entwicklung dieses Enum-Standards dokumentiert wird. Aber so richtig tatsächlich irgendwo festgeschrieben ist das wohl offensichtlich noch nicht. Gut, den Rest hat ja Tim schon erklärt.
Also das läuft. Es gibt einen Testbetrieb beim DENIC, www.denic.de/de/enum. Da müsste man das sehen. Soweit ich das sehen kann, kann man sich durchaus schon eine Telefonnummer sozusagen
reservieren
lassen. Direkt mal haben, ne?
Ja, aber die muss ja im Prinzip abgeglichen werden mit dem schon existierenden Rufnummernbereich.
Oder ja, natürlich.
Ja, aber dann ist ja wahrscheinlich die, wie heißt die tolle Behörde? Die
Direkt-TP.
Wir versuchen alles zu regeln, TP, Punkt TP, genau. Ja, was auch noch so zur internationalen Verständigung dazugehört, das haben wir bisher noch nicht so richtig erwähnt, ist aber nicht ganz unwichtig, ist natürlich, dass man dasselbe Encoding verwendet für die Sprache. Und da gibt es sehr viele. Und offensichtlich ist das auch noch ein Schlachtfeld, wo dann auch wieder mal diese unseligen Patente mit reinschlagen. Also um nochmal kurz zu erklären, was ich meine. Wenn ich jetzt ein Telefongespräch führe im normalen Telefonnetz, dann funktioniert das vor allem deshalb, weil mein Telefon die Sprache genauso einpackt, wie es das andere auf der Seite wieder auspackt. Also normale Codiererei nennt man PCM. Das ist einfach das, was alle verwendet haben, schon immer. Im Internet ist es ganz wichtig, dass man eben so viel Platz spart wie irgendwie möglich. Im Telefonnetz hat man sich halt einmal geeinigt, man macht irgendwie 8 Kilobit und das war's. Und das verwenden eben alle. Aber schon im GSM-Netz, wo eben die Datenraten
beim Telefonnetz geht's auch schon los. Ja, muss ich doch mal.
Im Prinzip habe ich erstmal, sage ich nichts Falsches. Mir geht's ja erstmal darum zu verstehen, wo das überhaupt herkommt. Im Mobiltelefon.
64 Kilobit.
Bitte? 64 Kilobit?
Ja.
Was habe ich denn gesagt?
8.
Entschuldigung. 8000 Bytes meinte ich natürlich. Kilobyte. Wie auch immer. Auf jeden Fall im GSM, wo schon das alles über die Luft übertragen wird und wo die Bandbreiten sehr viel schmaler sind, hat man sich eben schon auf eine andere Encoding-Standard festgelegt. Also eben die GSM-Verschlüsselung. Wie heißt die? G711?
Verschlüsselung.
Encoding. Ja. Bin schon ein bisschen müde. Ja.
Im Grunde gibt es das Problem, aber wenn ich das noch einwerfen darf, in der Telefonie auch schon. Es gibt den A-Law und den MÜ-Law-Standard für das Encoding und die Amerikaner verwenden das eine, die Europäer das andere und das muss man dann immer schön umsetzen. Nur da merkt der Anwender eben nichts davon, weil das alles die Telefonunternehmen unter sich klären. Bei Internettelefonie gibt es keine Telefonunternehmen, zumindest nicht zwangsläufig und dann müssen eben die Programme oder die Telefone, die man verwendet, hier diese unterschiedlichen Standards untereinander aushandeln können und auch unterstützen.
Ja, es gibt da eine ganze Menge Player, die da irgendwie mit rumspielen. Ich weiß nicht, was jetzt real Verbreitung hat. Es gibt halt diese diversen G-Standards von der ITU. G711 ist, glaube ich, recht verbreitet.
Das ist A-Law-Müller. G711 ist A-Law-Müller. G729 ist, glaube ich, ein ADPCM, Adaptive Pulse Code Modulation. Aber ich kenne die G-Nummern leider überhaupt nicht auswendig.
Es gibt wohl noch einen 723 und einen 728, die auch Verbreitung finden.
Aber also üblicherweise muss ein Internettelefon auf jeden Fall schon verschiedene Codecs können. Und im Rahmen dieser Kontaktaufnahme mit dem SEP-Protokoll, was wir schon mehrfach erwähnt haben, wird eben auch das unter anderem ausgehandelt.
Da gibt es also dann im Prinzip, jedes Telefon weiß ja, was für Standards es unterstützt, was für Encodings. Und zum Verbindungsaufbau sagt dann jedes Telefon dem anderen, was es denn für Standards unterstützt. Und dann wird eben der gewählt, der nach welchen Kriterien auch immer als der geschickteste erscheint.
Ja, wobei man durchaus auch über eine alte Modemstrecke noch übers Internet telefonieren könnte. Richtig. Wenn man einen GSM-Codec verwendet, dann ist man auf 6,4 Kilobit, glaube ich, runter. Die Sprachqualität ist sehr schlecht. Das ist der alte Klang aus der Mülltonne, den man ganz früher hatte. Bei den Mobiltelefonen.
Der Klang aus der Mülltonne.
Mhm. Oscar in der Mülltonne.
Oscar-Telefon.
Aber es ist, man kommt da sehr weit runter.
Ja, richtig. Also man kann auch mit einem 33.6er oder noch langsameren Modem Internetanbindung und einem entsprechenden Codec wie dem GSM-Codec noch übers Internet telefonieren. Man muss da kein DSL haben.
Also ich habe das gerade mal ausprobiert, als ich irgendwie in Tschechien in der Pampa saß mit meinem SIP-Telefon. Das war nicht so...
es ist nicht prickelnd, aber es geht.
Ja, aber da kam wahrscheinlich noch diverse Fehlerkorrektur.
Die Latency ist halt noch das Problem bei den Modems, weil die analogen Modems eine sehr viel höhere Latenzzeit haben als irgendwelche digitalen Verfahren wie ISDN oder DSL. Und da merkt man die Verzögerung dann schon deutlich schlechter, was geht.
GSM arbeitet auch mit großen Blockgrößen, dann ist man dann leicht bei einer Sekunde. Das ist dann so, wie wenn man früher über Satellit in Amerika angerufen hat und 2 Sekunden später seine eigene Stimme als Echo gehört hat.
Das war nur, wenn du so einen Ü-Wagen über Inmarsat verbindest, hast du das genauso.
Ja, genau. Das ist dann auch kein Spaß mehr. Das hat dann auch mit Telefonieren auch nichts mehr zu tun. Das ist wirklich mehr so CB-Funk. Einer spricht, der andere hört zu, unterbrechen wird schwierig. Die ganzen sozialen Bedingungen des Telefonierens ändern sich dann doch sehr stark. Aber das ist, wir haben ja jetzt heute telefoniert, nicht so, war überhaupt kein Problem.
Ja, das Internet ist einfach zu gut.
geworden.
Ja. Man hat viel zu viel investiert, wo man noch viel Geld hatte und jetzt liegen die Kapazitäten brach.
Was für ein Satz.
Ja, so ist das.
Irgendwas ist mit. Was? Das ist Trip-Hop?
Ja, da steht.
Ah.
Das heißt,
jetzt nee,
stimmt.
Weiß ich,
bei dem steht nicht Trip-Hop, nur bei den anderen steht Trip-Hop.
Achso, das ist das Einzige, wo nicht Trip-Hop steht.
Ich tue was, was man nicht tun darf.
Trip steht natürlich
jetzt
für
kommt der
Telephony
Trip.
Routing over IP.
Wir hatten SIP, also SIP-Gate vor allen Dingen gut, ausführlich jetzt bearbeitet. Skype, auch mal kurz drüber gesprochen. Da gibt es noch mehr, ne? iChat, also mit dir telefoniere ich gerne über iChat.
Ja, Apple hat das ja recht prominent in seine Instant Messaging Applikation eben dieses iChat eingebaut und zwar dann eben auch nicht nur für Audiotelefonie, sondern auch gleich für Bildtelefonie und das funktioniert auch bemerkenswert gut. Der Unterschied ist, also sie benutzen, soweit ich weiß, auch SIP. Allerdings sind sie halt eingebunden in dieses Instant Messaging System, sprich man wählt halt keine Telefonnummern, sondern man findet eben seinen Gegenüber, so wie man eben das für das Austauschen von Textnachrichten auch schon tut, nämlich einfach in der eigenen Buddy-Liste oder eben durch diesen Namen. Sprich, das Telefonbuch ist der Instant-Messaging-Dienst selber. Das ist natürlich sehr praktisch, auch wenn ich jetzt leider eben nicht irgendeine Telefonnummer eingeben kann und dann da auch anrufen kann. Mich würde es nicht wundern, wenn dieses Feature bald kommt, aber ja, geben tut es das auf jeden Fall noch nicht.
In der Windows-Welt gibt es ja zum Beispiel Microsoft Messenger heißt das mittlerweile, der eben auch auf dem SIP-Protokoll basiert und eben auch sowohl Telefonie als auch Bildübertragung unterstützt. Das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, den man an der Stelle erwähnen muss, dass diese Protokolle oder insbesondere das SIP nicht nur an Audiodaten gebunden sind, sondern ich kann da eben auch Video damit übertragen oder auch Textdateien, was auch immer. Also es ist grundsätzlich möglich, unterschiedliche Inhalte zu vermitteln über diese Protokolle. Es gibt auch Leute, die so pervers sind und zum Beispiel Fax über H323 machen. Das ist dann wohl die Krönung.
Darüber schweigen wir. Ich würde ganz gerne nochmal kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit, über die Gefahren eigentlich reden und jetzt im Sinne von Katastrophensicherheit, Notrufe über SIP, diese Sachen, das ist ja vielleicht auch interessant.
Ja, das ist wohl sicherlich ein großes Problem. So ein analoges Telefon ist schön einfach, da kommt die Versorgungsspannung über die Telefonleitung mit, man braucht da keinen Strom dazu, es kann also der Strom ausfallen und mein analoges Telefon geht immer noch. Auch das, was da gesprochen wird, ist elektrisch sehr einfach. Mit ganz primitivem Equipment kann man da eben telefonieren. Bei ISDN wird das schon komplizierter. Für ein einzelnes ISDN-Telefon kriege ich den Strom auch noch über meine ISDN-Leitung mit drüber. Wenn ich jetzt aber eine Telefonanlage betreibe, dann habe ich schon das Problem, in der aller Regel, sobald der Strom weg ist, kann ich nicht mehr telefonieren, kann ich keinen Notruf mehr absetzen.
Kann ich nicht irgendwie so ein Netzteil löten, was aus der ISDN-Leitung genug Strom für alles nimmt eigentlich?
Nee, das kann man tatsächlich,
sehr romantische Vorstellung.
Das ist relativ, also das ist nicht sehr belastbar, was da anliegt. Und das, wenn du jetzt mehrere Telefone an einen ISDN-Anschluss anschließt, dann kannst du die schon alle auch so umstellen, diese Telefone, dass den Strom über aus dem ISDN rauskommen, aber das funktioniert dann nicht mehr zuverlässig.
Also man könnte natürlich, wenn man so eine Telefonanlage sowieso hat, wie das vorhin auch schon in einer netten Konferenz vorgeschlagen wurde, man macht so seinen Router gleichzeitig zur Telefonanlage, so überhaupt zu diesem Gerät, wo alles aufschlägt, und wenn man dann noch eine UPS einbaut und eben auch
also UPS Power, vielleicht erklären.
Ja, also Entschuldigung, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV auf Deutsch, Uninterruptible Power Supply auf Englisch. Also wenn man das Ding sozusagen von der Stromversorgung des Hausnetzes löst und die Möglichkeit bietet, zumindest ein paar Stunden zu überleben, wenn irgendwas ganz garstig ist, dann könnte man weiterdenken, Power over Ethernet zu machen für die Telefone, zum Bleistift, dass die halt auch dann aus diesem Stromfundus versorgt werden. Das ist also noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber
und sicherlich
nicht
auch.
Und teuer auch.
Wer stellt sich schon eine unterbrechungsfreie Stromversorgung daheim hin, nur dass er im Notfall mal telefonieren kann?
Ja gut, aber dann hast du immer noch das Problem, wenn der Strom wirklich im Haus ausfällt, ist es auch recht wahrscheinlich, dass dann auch dein DSL schon gar nicht mehr geht. Also das heißt,
richtig.
Also das ist alles ziemlich haarig so. Also ein Vorteil von analogen Telefonen, es ist einfach so simpel, dass gut ist. Ich würde sogar fast empfehlen, egal wie viel ihr macht, eine analoge Telefonleitung solltet ihr euch sozusagen noch übrig halten, damit ihr zur Not den Elektriker noch anrufen könnt.
Ja, oder ein Modem dran klemmen oder sowas.
Ja, Notrufe, das geht ja noch weiter. Selbst wenn alles funktioniert, rufe ich 110 an. Wenn ich jetzt...
Hast du es mal probiert mit dem SIP-Telefon?
Natürlich habe ich das nicht probiert, weil ich weiß, was da passiert.
Üblicherweise möchte man ja, wenn man jetzt 110 anruft, dann möchte man ja üblicherweise mit der Polizei verbunden werden in der Stadt oder in dem Landkreis, in dem man gerade lebt.
Ja, aber mein Gott, da lasse ich mir von irgendwie, nehme ich mir ein altes Mobiltelefon, sehe zu, dass der Akku geladen ist und lege es daneben im Zweifel. Also wenn ich unbedingt einen Notruf haben will.
Um nicht zur Volksverdummung beizutragen, der Notruf ist 112.
Ja.
Ja.
So. Nur um es mal gesagt zu haben.
Ja, was dachtest du?
Die meisten Leute glauben, es ist 110.
Ne, das ist die Polizei.
Ja, aber trotzdem, wenn du irgendwie, geh mal auf die Straße, ich habe das mal gemacht, frag mal die Leute, was der Notruf ist, und sie sagen 110.
Echt? Ja. Das kommt von vielen RTL 2 gucken.
So. Nee, das war auch schon vorher so. Keine Ahnung, es steckt irgendwie so drin, es ist irgendwie die erste Zahl. Naja, egal. Die Volksverdummung haben wir jetzt gestoppt. Sie breitet sich nicht weiter aus.
Das Problem, wie gesagt, die Zustellung eines Notrufs, egal über welche Nummer der jetzt geht, an die entsprechende Notrufstelle, die dann auch tatsächlich physisch in der Nähe ist, das ist natürlich was überhaupt nicht lösbar ist im Prinzip.
Der amerikanische Senat hat beschlossen, dass sie das unbedingt gerne wollen, aber wie das technisch nun gemacht werden soll, ist noch absolut schleierhaft, weil es im Internet man einfach die geografische Zuordnung nicht mehr so ohne weiteres hat. Deine Telefongesellschaft sieht sozusagen das andere Ende des Kabels und weiß, wo du bist.
Richtig, ja. Das habe ich beim Internet nicht mehr. Man könnte jetzt sagen, gut, zumindest das Land könnte man vielleicht noch herausfinden, indem man einfach über diese Internet-Registries guckt, wo denn die IP-Adresse zugewiesen ist. Bringt einem aber auch nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel einen VPN-Tunnel habe. Also ich bin gerade in den USA, habe eine VPN-Verbindung nach Deutschland und habe dann eine deutsche IP-Adresse. Sozusagen, es funktioniert einfach nicht. Da gibt es keine Lösung.
Also in Düsseldorf mit Zipgate funktioniert es in Düsseldorf tatsächlich mit der 110, die lokale Polizei anzurufen.
Macht man das nicht immer mit 110?
Na Moment, da hat man dann...
Na, aber nicht die Düsseldorfer Polizei. Also du rufst, wenn du in Düsseldorf bist, kannst du mit 110 in Düsseldorf die Polizei
anrufen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du dir eine Düsseldorfer Rufnummer zuweisen hast lassen. Ja, aber wenn ich jetzt in Berlin sitze und mir eine 0911 Nürnberger Vorwahl geben habe, lasse und ich rufe 110 an, dann traue ich mich wetten, dass ich in Nürnberg bei der Polizei rauskomme.
Ja, da würde ich auch mein Geld drauf verwetten.
Ja.
Ja, ich auch.
Eben.
Aber wir haben ja Gott sei Dank keins mehr.
Ein anderes Problem, was es auch noch gibt, ist überhaupt, dass eben das Telefonnummern nicht mehr an Orte gebunden sind. Ja,
du kannst, ich habe es gerade auf der Zipgate-Seite gefunden, du kannst in deinem Profil
sagen, wo du bist.
Sagen, was passieren soll, wenn du 110 wählst, also welche Polizei dann
anrufen soll. Das heißt, dass Zipgate diese Vorsichtsmaßnahme schon getroffen hat. Das ist ziemlich vernünftig.
Nicht doof.
Ja, das ist.
Aber wo du gerade meinst mit diesen Area-Codes, das bricht halt alles auf. Also in Deutschland ist ja im Prinzip noch so, man denkt halt immer, der Heimanschluss hatte halt, ich bin in Berlin, ich bin 030. Mhm. Das funktioniert ja schon nicht mehr mit irgendwie hier O2, mit ihrem Genion-Dienst und so. Das weicht ja alles auf. Man kann jetzt auch eine Rufnummer ja beliebig übernehmen. Also irgendwann greift das eh nicht mehr. In Tschechien ist es zum Beispiel so, dass dort Area Codes komplett abgeschafft wurden. Also die haben einfach ein komplett neues Numbering-System eingeführt vor 1-2-3 Jahren. Und jetzt haben sie halt einfach Nummernblöcke und fertig. Da ist überhaupt nichts mehr kodiert mit irgendeinem Ort.
Ja. Echt modern. Das große Problem, was man dabei eben hat, insbesondere jetzt noch in Deutschland, wo doch häufig die Tarifierung doch noch unterschiedlich ist, ob man ein Ortsnetzgespräch führt oder eben ein Ferngespräch. In vielen anderen Ländern ist das eigentlich völlig irrelevant und dann ist mir eigentlich auch egal, was das für eine Vorwahl hat. Nur in Deutschland hat man eben immer noch so diesen Gedanken im Hinterkopf, ja, wenn das jetzt die gleiche Vorwahl hat wie meine, dann ist es günstiger oder so. Ja, da müsste halt auch die Tarifierung sich dann ändern, weil sonst man überhaupt nicht mehr herausfinden kann, wie viel man denn zahlt jetzt.
Das ist auch wirklich albern. Also es ist
ja, aber es wird so bleiben. Quatsch.
Es ist aber auch transparent. Da bin ich mir nicht so sicher, dass das so bleiben wird. Also bei der Telekom wird es sicherlich noch ein bisschen so bleiben, aber bei den anderen Providern, denen ist es eigentlich Schnuppe, weil es auch keinen Unterschied macht.
Es gibt schon Arcor-Tarife zum Beispiel, die überhaupt keinen Unterschied mehr machen zwischen Ortsgespräche. Das ist halt deutschlandweit so und so viel Cent pro Minute.
Weil es macht für die auch überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Der Traffic verteilt sich eh gleichmäßig und das ist Quark.
Kommen wir zum Ende, meine Herren.
Ja. Wir haben sicherlich das ein oder andere unerwähnt gelassen. Das, was wir nicht gesagt haben, das könnt ihr beitragen, zum Beispiel in unserer Mitmachseite in der Wikipedia, die wir mal einrichten. Die Adresse dazu findet ihr bei chaosradio.ccc.de, da klickt ihr dann Ruf und dann könnt ihr alles reinschreiben, was ihr noch an nützlichen Links, Tipps, Kommentaren, Anmerkungen, Verbesserungen oder Besserwissereien so aufbieten könnt. Das wollen wir auch künftig so halten. Thema für die nächste Sendung haben wir noch nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachgrübeln. Da sind wir natürlich auch an Feedback interessiert. Da auch ist in diesem Fall diese Wikipedia-Seite ganz hilfreich. Da könnt ihr eure Vorschläge eintragen, wenn ihr der Meinung seid, darüber müssten wir schon immer mal schnacken. Wir machen das halt immer sehr kurzfristig und deswegen sind wir dann auch mal halbwegs aktuell.
Bilden wir uns ein. Das war das Chaos Radio Nummer 94. Nummer 95 am letzten Montag im August.
Montag?
Mittwoch natürlich.
Nein, es ist nicht so. Sondern nicht so? Es ist verschoben.
Es ist verschoben.
Auf den ersten Mittwoch im September. Es ist, glaube ich, der erste. Aus Termingründen. Ja.
Ah, verstehe.
Deswegen ist diesmal alles anders als die Regel.
Warum weiß ich davon nichts?
Weiß ich nicht, hast du mir das nicht gemailt?
Nee.
Dann war
Max. Aber das war wahrscheinlich Max, weil ich an der nächsten Sendung ja gar nicht, da ist ja dann Max wieder dran, weil ich wieder Frühsendung
habe. Genau, es gibt da irgendeinen Vorfall und irgendeine Priorität, den wir uns da unterzuordnen haben und wir neigen unsere Köpfe und sagen, dann machen wir es halt am 1. September.
Aber das Radio hat natürlich eine niedrige Priorität, das ist ja klar.
Ja, das ist, so ist das.
Genau, so ist das.
So. Vielen Dank Harald, vielen Dank Lars, vielen Dank Tim.
Vielen Dank, Holger.
Und gute Nacht noch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Ab 1 Uhr Night Flight mit Martin Petersdorf. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Was noch?
Ja, Holger, ist deine letzte Chaos-Radiosendung mit uns, oder? Das ist schade.
Endlich keine dummen Fragen mehr.
Endlich frei.
Keine Tuschs mehr.
Ja, aber das ist ja ein paar Jahre begleitet. Das fand mir auch sehr gut. Da sagen wir auch Dankeschön für.
Gern geschehen.
Bis bald.